Herzlich willkommen zur 70. Folge Nerdic Talking.
Verspätet.
Mit leichter
Hallo.
Live-Verspätung. Dafür jetzt im schönen, warmen, stickigen, geräuscharmen Wohnzimmer.
Also dass in deinem Wohnzimmer stickig ist, da können wir ja nichts für.
Ich darf ja nicht das Fenster aufmachen, sonst hört man ja Autogeräusche.
Du musst ja auch nicht an der Autobahn wohnen.
Ach so, das wohne ich halt gar nicht.
Hört sich aber so an.
Ist nur eine vierspurige Straße.
Die sich Autobahn nennt.
Nee, 50er Zone Innenstadt.
Okay, vierspurig?
Ja. Ja, zwei hin, zwei
Ach
zurück.
Ach so, okay.
Ja, Experiment Podcast auf der Dachterrasse ist gescheitert. Oder zumindest vorerst.
Bis du die Straße lahmlegst, die da vorbeiführt.
Ja, ich kann ja mal anrufen beim Straßenverkehrsamt, ob die da mal dann sonntags
zwischen
13:37 und 17 Uhr oder so absperren können.
Es gibt eine Folge von Nerds FM, die haben sie im Garten aufgenommen. Das hört sich auch eigentlich gar nicht schlecht an, aber doof ist halt, wenn nur einer im Garten sitzt und alle anderen müssen die ganze Zeit die Störgeräusche hören.
Ja, ich bin auch für mehr Atmo in Podcasts. Nicht immer diese Reinraum Podcasts. Da müssen Geräusche rein.
Ja. Für Geräusche ist ja Mario zuständig, wie wir gerade festgestellt hatten. So.
Okay. Ich dachte,
bewegt er sich gar nicht mehr.
Extra. Ich halte die ganze Zeit die Luft extra.
Hat kurz gedacht, er hat einen Schlaganfall, aber.
Tja.
Kinders, heute wollen wir mal unter kurz fassen, hat der Mario gerade so gesagt.
Das habe ich schon so oft gesagt. Meistens klappt es nicht. Aber wir können ja mal versuchen. Du könntest ja mal versuchen.
Das ist genauso wie früher, wenn man sagt, ach, heute trinke ich nur ein, zwei Bierchen, ne? Und am Ende gab es dann den Totalabsturz.
Tja, lange
Also sollte man sich sowas gar nicht erst vornehmen, einfach machen.
Okay.
Wir haben jetzt ja schon später angefangen, da können wir auch früher aufhören, finde ich.
Das ist ein Argument. Das
ist ja auch
wir können ja einfach Devise auch mit den Themen anfangen, dann geht es ja auch schneller. Zum Beispiel habe ich noch was zum letzten Mal nachzutragen. Oh. Deswegen würde ich damit einfach mal anfangen. Und zwar haben wir ja letzte Mal ganz kurz über die Oculus Rift und meine Erfahrungen damit davon berichtet, wie mir dabei leicht übel geworden ist. Mhm. Und jetzt habe ich hier auf Heise einen Bericht gefunden, Simulatorkrankheit, so nennen die das da, und was man dagegen machen kann. Und ich fand die Tipps doch sehr hilfreich. Man soll ab und zu Pause machen, man soll den Kopf nicht so viel hin und her bewegen. Was ich gut fand, ist, man gewöhnt sich daran. Das gibt mir Hoffnung. Auch für die Brille, die wir da bestellt haben, Thorsten, für die Sony-Brille. Mhm. Und der beste Tipp, auch sollte vor dem Eintauchen in VR-Welten kein Alkohol getrunken werden.
Ja, das
also
war
nächste
natürlich
Mal
das
einfach
Problem
vorher
bei dir,
nicht
ne?
besaufen. Genau. Dann läuft das auch.
Ja, siehst du mal.
So viel dazu.
Und noch ein besserer Tipp, einfach die Brille nicht aufsetzen.
Auch nicht schlecht. Da braucht man auch nicht auf den Alkohol zu verzichten.
Ich glaube tatsächlich, der Trick, den du letztes Mal auch hattest, einfach die Augen zuzumachen, wenn man es nicht mehr aushält, ist, glaube ich, der Beste.
Ja gut, aber dann hat man ja nichts von dem Erlebnis. Also, ich meine, dann kann ich auch den von Michael nehmen und gar nicht erst aufsetzen, das Ding.
Ja, aber wenn du halt merkst, oh mein Gott, jetzt gleich geht's nicht mehr, dann halt mal eben schnell
ja, klar.
Augen zu.
Aber ich wollte ja letztes Mal, hatte ich ja nur diese gewisse Zeit und da wollte ich einfach durchhalten. Deswegen habe ich mir gedacht, nicht die Augen zu machen, versuch einfach durchzuhalten. Und war froh, als ich nachher da runter war von diesem Stuhl, ohne Brille.
Ja, was ich ja ganz spannend finde, dass ja gerade die Oculus Rift ist jetzt ja ausgeliefert mit irgendwie 30 Spielen und 42 Anwendungen in Summe, also inklusive Spielen, die jetzt zum Start zur Verfügung stehen. Und es gibt ja durchaus gute Reviews jetzt irgendwie. Das hat mich so ein bisschen gewundert.
Oh, das ist ja wirklich verwunderlich.
Die sind doch alle gekauft.
Also, dass auch diese Spiele wohl durchaus Spaß machen würden und durchaus ganz coole Sachen dabei sind.
Ich glaube, an dem Tag habe ich zufällig gerade auf Facebook geguckt und da stand dann irgendwie Mark Zuckerberg is live now. Und dann hat er da irgendwie in so einem Live-Video mit so ein, zwei anderen Typen noch irgendwie darüber gesprochen und sich gegenseitig gesagt, wie geil sie sind. Mhm. Aber ich habe nach einer Minute wieder ausgemacht. Für mich war das jetzt nicht so interessant. Aber ihr könnt ja dann, wann wird denn eure Brille ausgeliefert? Dann könnt ihr ja vielleicht mehr dazu sagen.
Oktober, glaube ich, ist das erst.
Ach, das ist ja noch. Das ist ja noch. Bis dahin. Also ja, dauert das noch ein bisschen.
Die bekommt halt nicht ganz so gute Kritiken irgendwie. Die gute Sony VR.
Mhm. Na, sie haben also, ja noch ein halbes Jahr Zeit dann.
Ja, das Hauptproblem ist da aber, dass die Steuerung verwendet halt diese PlayStation Move-Controller. Und die sind halt schon so ein bisschen scheiße. Also, das heißt, du hast halt ziemlich unpräzise Steuerung. Also, ich hatte früher auf der PlayStation 3, hatte ich mal Killzone 2. Keine Ahnung, ob es indiziert ist oder nicht. Also, ist auf jeden Fall jetzt nicht, ich habe nicht gesagt, dass das Spiel gut ist. Da hatte ich mit diesem PlayStation Sharpshooter, das ist so ein Gewehr, wo halt dieser PlayStation Move Controller vorne reingeklickt wird, mal versucht zu spielen. Und da hat man dann schon gemerkt, dass ich diese, also dass man relativ häufig neu kalibrieren musste. Hm. Anders als bei dem Wii-Controller, der ja eben diesen festen Bezugspunkt hat, nämlich diese Infrarotleiste, die du auf dem Fernseher drauflegst, ist ja in Wirklichkeit ein Sender. Und deswegen ist halt, du zielst dann ja quasi auf den Fernseher und dieser Bezugspunkt bleibt halt immer gleich. Während das PlayStation Move ja einfach nur diese Kamera verwendet und eben aufgrund von, okay, wo ist ungefähr dieser leuchtende Ball und wie sind die Neigungssensoren in dem Controller gerade, versucht er halt eben rauszukriegen, wo du denn wo gerade hinzielst. Und das ist jetzt, also du musst es immer einmal kalibrieren am Anfang, da hat wieder was geknackt, Michael.
Ja, ich war hier gerade so ein bisschen in Bewegung.
Also du musst es dann am Anfang kalibrieren und dann dauert es vielleicht so 10 Minuten und dann merkst du halt schon, okay, die Kalibrierung ist wieder völlig daneben und dann musst du wieder neu kalibrieren und es macht jetzt nicht so Spaß und das wird da wahrscheinlich ähnlich bleiben. Leider.
Tja, aber warum habt ihr sie dann bestellt, wenn die so scheiße?
Also ich habe sie bestellt, weil der Thorsten hat das schlagkräftige Argument benutzt, wir können sie ja immer noch abbestellen. Und die war jetzt nur einmal ganz kurz in einem Zeitfenster von einer Minute zu bestellen.
Die war 3 Tage danach noch bestellbar.
Was?
Ja, die kam nachmittags wieder rein und war ungefähr 3 Tage lang im...
Oh, war ja. Nee, dann stellen wir sie auf jeden Fall wieder ab, ne?
Ja, jetzt ist sie ja nicht mehr bestellbar.
Ach so, okay. Ja, dann bestellen wir sie halt nicht wieder ab.
Sie Gewinn bringt, auf eBay zu verticken.
Wie bei dem, ich glaube, es war das vorletzte iPhone. Einfach mal geklickt, weil man kann es ja immer noch abbestellen und dann, naja.
Machst du es dann doch nicht. Jetzt, ne? Noch.
Ja, nee, ich nicht. So, okay.
Tja.
Aber was ich auch zu dem noch ganz kurz, wenn man sich mal auf YouTube Videos zur HTC Vive anguckt, das ist schon wirklich beeindruckend. Da kriege ich auch Lust drauf.
Was ist das?
Auch so eine VR-Brille, allerdings hat die halt so Sensoren, die dich selber im Raum orten. Das heißt, okay, du brauchst halt so 3x3 Meter freie Fläche und da kannst du dich dann ganz normal drin bewegen.
Mhm. Und Microsoft hat ja die Woche auch nochmal was Interessantes gezeigt mit ihren HoloLens, wo man so ein bisschen so sich virtuell mit Figuren unterhält, wie bei Star Wars. Insgesamt. Ja,
aber das war doch, also ich finde die Demos von Microsoft, die sind immer ganz weit weg von, weiß ich nicht.
Es ist halt die Zukunft und die erste Version klappt nicht und die zweite klappt dann vielleicht. Oder war es umgekehrt? Das kennen wir ja von Windows, oder?
Ach so, okay.
Das ist jetzt erst nochmal Zukunft gedacht, dann machen die sowas, du kennst es doch auch von der Xbox, oder nicht? Dann bringen sie irgendwas, was kein Mensch annimmt, aber vielleicht von der Zukunftsidee gar nicht so schlecht ist. Und nachher kommt doch was Gutes bei rum irgendwann. Irgendwann mal. In weiteren Iterationen.
Ja.
Okay. Aber auf jeden Fall haben wir ja die Sony-Brille über Amazon bestellt. Über Amazon Prime, Michael, was hast du denn dazu?
Oh. War das denn auch das richtige Prime mit Verkauf und Versand durch Amazon?
Keine Ahnung, was ist denn das falsche Prime und das richtige?
Tja. Scheinbar ist es jetzt so, dass das Amazon Prime-Logo nicht nur bei Verkauf und Versand durch Amazon angezeigt wird, sondern auch bei ausgewählten Händlern dann steht da Verkauf und Versand durch Händler XY und trotzdem mit einem Prime-Logo. Ist mir auch noch nicht selber live begegnet. Hatte ich jetzt auf einem der hiesigen Schnäppchenportale, auf denen ich öfters unterwegs bin, gesehen. Und ja, scheint wohl dann so zu sein, dass Amazon nach bestimmten Kriterien irgendwelche Händler auswählt oder die sich dafür qualifizieren können. Eben dadurch, dass sie auch am selben Tag versenden, es am nächsten Tag da ist, wie man das eben so gewohnt ist. Nur, dass es eben nicht von Amazon selbst kommt. Und da haben dann natürlich einige sofort wieder den Aufschrei geübt, wie das denn sein kann. Oh, das kommt ja gar nicht von Amazon. Und was ist denn, wenn da jetzt was dran ist? An wen wende ich mich da? Und so weiter. Also
wie immer an den Verkäufer.
Ja. Ja, so ist es meines Wissens nach auch. Was halt sein kann, bei Amazon ist ja so geregelt, du trägst ja die Rücksendekosten selbst, sofern der Artikel unter 40 Euro wert ist. Das ist ja seit einiger Zeit so. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei Kleidung, da hat Amazon ja auch immer kostenlosen Rückversand. Kann auch sein, dass es noch bei anderen Artikeln ist. Bei den Händlern, die sie dann aber als Prime-Händler zertifizieren, sind die Rücksendekosten, je nachdem, welche AGB der Verkäufer eben hat, zu zahlen oder nicht zu zahlen. Oder auch nach anderen Werten, als es bei Amazon mit dieser 40-Euro-Grenze ist. Und deswegen kann ich
Augen
die Kritik
auf beim Eierkauf.
Genau, kann ich die Kritik zumindest ein Stück weit verstehen, dass halt Prime suggeriert halt Amazon und deren Bedingungen, wenn die dann aber unterschiedlich sind, ne, tappst du da in die böse Falle. Also
worauf muss ich jetzt achten?
Ja, musst du gucken, dass auch Verkauf und Versand durch Amazon dort steht, oder wenn es halt nicht da steht, dann am besten, falls du dir nicht sicher bist, ob du das, was du bestellst, wirklich behalten willst.
Aber dann sollte man nicht bestellen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das, was man bestellt, behalten will.
Ja, manchmal ist das ja so, zum Beispiel bei Kleidung. Da weiß man ja auch nicht immer genau, passt das jetzt, passt das nicht. Dann bestellt man sich 2-3 Größen und
schickt
die anderen
halt zurück.
Dann schickt
man zurück und zahlt halt 2 Euro Versand.
Ja, oder halt auch nicht.
Also ich gucke auch manchmal, wenn ich bei Amazon was bestelle, wenn es bei Amazon, also direkt durch Amazon irgendwie 1-2 Euro teurer ist, dann mache ich das trotzdem lieber. Weil ich dann immer weiß, dass der bei Reklamationen oder sonst irgendwas, dass es auf jeden Fall unkomplizierter funktioniert.
Das auf jeden Fall.
Wobei ja mit der Kulanz bei Amazon ist ja auch in letzter Zeit so ein bisschen zurückgegangen, hatte ich mich auch schon ein paar Mal drüber geäußert. Dass ja, da ja das auch so, ja, das halt dieses, ja, dann schicken sie es halt zurück und dann so, ja, warum soll ich es jetzt zurückschicken, wenn sie mir auch einfach hier die 20 Euro, also ich hatte das ja öfter mal gehabt, dass dann während Sachen unterwegs waren, die halt deutlich günstiger geworden sind. Und dann fragt man halt mal doof nach, so hier, und dann, ja, war es ja früher so, dass die dann gesagt haben, ja, alles klar, dann geben wir ihnen jetzt eine Gutschrift an der Stelle. Und das, wie gesagt, geht jetzt nicht um 3-4 Euro, sondern sind dann deutlich höhere Beträge schon mal gewesen. Also einmal waren es irgendwie 60 Euro und ich meine, dafür kann man halt schon mal nachfragen, ne? Und dann hieß es halt ja erstmal so ganz frech, schicken sie es halt zurück und bestellen neu. Wo ich dann gesagt habe, ist halt ein bisschen schwachsinnig, weil dann habe ich Arbeit, dann haben sie Arbeit, hat die Post Arbeit. Und am Ende des Tages habe ich auch meine 60 Euro gespart und sie haben noch irgendwas, was sie da schön als Warehouse-Deal als Warehouse-Deal verramschen müssen, weil sie es nicht mehr für neu verkaufen können. Also was soll denn der Mist, ne? Und dann, ist aber so.
Ja, auf der anderen Seite, ne, versuch das gleich mal in einem Geschäft. Also kaufst du heute eine Waschmaschine und morgen haben sie die im Angebot.
Ja, aber halt wie gesagt, ich habe ja die Möglichkeit, das einfach zurückzuschicken. Nur sie spekulieren dann wahrscheinlich darauf, ja gut, das ist immer doch zu viel Arbeit, das zu machen. Aber es ist halt Quatsch, weil ich meine, wenn ich mir schon die Arbeit mache, da anzurufen, dann würde ich mir auch die Arbeit machen, das wegzuschicken.
Ja,
und früher war das halt immer kein Problem. Da waren die ja sowas von mega kulant und ich habe das Gefühl, dass das in letzter Zeit ein bisschen nach unten gefahren wurde. Genauso wie ja auch diese ständig alle, also diese minütlich steigenden und sinkenden Preise ist ja unheimlich nervig. Das war ja früher auch nicht so schlimm.
Ja, und ich sag dir was, das wird noch schlimmer. Es wird sogar irgendwann Käufer individuell sein.
Wie bei diesem Reiseportal einmal, wo wenn du mit einem Apple-Gerät draufkamst, die Preise mal ein paar Prozent höher waren.
Ja, zum Beispiel. Also ich möchte nicht wissen, wie oft das auch jetzt schon vorkommt. Da hast du ja ganz gute Möglichkeiten im Internet, sowas auszusteuern.
Alle böse.
Ja. Also mir ist jetzt auch, apropos Preise und dynamisch und so, fällt mir gerade ein, mir ist jetzt schon öfters in verschiedenen Rewe-Märkten und ich meine auch schon im Edeka oder so mal aufgefallen, dass die teilweise schon komplett so auf digitale Preisschilder umgerüstet haben.
Ja.
Und da kannst du dann ja auch schön, ne? Machst du halt mal Samstag Nachmittag, Samstagabend wird das Bier auf einmal mal ein bisschen teurer als Mittwoch.
So wie die Spritpreise, ja.
Oder so.
Die Bierspritpreise.
Die Spritpreise im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Oh, war ja, das ist sehr schön. Wobei, ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, du wohnst ja in Berlin, Michael, das Kaufland fängt jetzt auch an, so einen Online-Versand da zu betreiben, neben Rewe und noch jemanden, den es da ja schon gibt.
Okay, das habe ich noch nicht gehört.
Du hast es echt gut bei dir. In Berlin zu wohnen hat schon so seinen Vorteil, ne?
Ja, definitiv. Also wenn ich das so lese, auch nochmal zum Thema Amazon und Berlin. Amazon hat jetzt in Berlin irgendwie so ein ehemaliges großes Kaufhaus, ist das, glaube ich, gemietet. Und die planen da jetzt so ein Lager mit irgendwie 20.000 Artikeln einzurichten, um dann Bestellungen für diese ausgewählten Artikel in Berlin innerhalb von 2 Stunden dann an die Frau oder an den Mann zu bringen. Das heißt dann irgendwie nicht mehr Amazon Prime, sondern Prime Now.
Toll, Thorsten. Wir müssen das alles subventionieren bei den Preisen, damit die ihre Sachen innerhalb von 2 Stunden kriegen.
Ich hatte ja auch schon mal Same Day Delivery am Samstag gehabt. Das war auch ziemlich krass gewesen.
Okay.
Als dann abends um 19.30 Uhr der Postbote klingelte.
Ja, ich meine, also wir waren ja schon immer verwöhnt mit, ich bestelle heute und morgen ist es da, ne? Und Same Day ist ja jetzt nochmal eine Steigerung und dann so im Sinne von, ich klicke auf Bestellen und am besten in 5 Minuten klingelt der Bote schon. Ja.
Ich meine aber, vor 2 Tagen hätte ich noch gelesen, dass die so ein Rohrpostsystem in Berlin aufbauen.
Ja, warte mal, vor 2 Tagen war das nicht der 1. April?
Ach so, okay, das kann natürlich sein.
Ja, die Idee ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Es gab's ja mal früher sogar von der Deutschen Post. Ich weiß, das war, glaube ich, auch sogar tatsächlich in Berlin. Ich hatte da mal auf, ich glaube, ZDF Info oder so eine Doku gesehen. Haben sie dann irgendwann natürlich, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, oder in den 60ern dann komplett eingestellt. Aber vorher war das dann so eine Möglichkeit, von Postamt zu Postamt schnell was zu verschicken.
Also die Rohrpost in Berlin gab es vom 18. November 1865 bis 1963 in West-Berlin und in Ost-Berlin wurde sie noch bis 1976 betrieben.
Ja, siehst du mal. Also gar nicht so abwegig.
Durch die Mauer.
Ne? Ja. Nee, in anderen Ländern gibt es das auch schon. Also irgendwie in London und Mailand und in hier Manhattan, New York und so.
Die Rohrpost.
Ja, genau. Nee, die Amazon Prime Now Dienste innerhalb von 2 Stunden da sich was liefern zu lassen. Vor allen Dingen wohl auch so für Zeug, was halt so für den täglichen Bedarf ist. Also
so Festplatten und
nee.
Ja, wenn die kaputt geht, brauchst du schnell eine neue.
Naja, ich denke mal auch, dass sie sowas im Angebot haben werden. Halt hier so diese typischen, sag ich mal, Saturn-Media-Markt-Zeug, sowas. Aber halt dann auch hier, was weiß ich, Duschgel oder Toilettenpapier oder was auch immer. Ja, ich meine, hier Rewe und Co. machen den zumindest hier bei diesen hier Lebensmittel und dieses Non-Food-Zeugs machen Amazon da natürlich gewisse Konkurrenz und da will Amazon sich den Markt ja auch nicht, will den Markt ja wahrscheinlich auch nicht verschenken und deswegen fangen sie jetzt halt auch damit an.
Aber ist nicht eher so, dass Amazon denen Konkurrenz macht, weil ich sag mal, ist doch eher naheliegend, dass jetzt der Supermarkt um die Ecke dir auch halt innerhalb von ein paar Stunden nach Bestellung deine Lebensmittel bringt, als dass das Amazon plötzlich macht.
Ja, Konkurrenz war vielleicht das falsche Wort dazu. Also im Moment machen es halt ausschließlich die Einzelhändler oder gewisse Bringdienste und Amazon hat wohl jetzt auch dann irgendwie den Markt erkannt, denke ich mal. Haben sie ja vorher auch schon ein bisschen hier mit dem Amazon Pantry.
Hast du das denn mal probiert? Hat das irgendeiner mal probiert?
Ich hab's mal probiert, aber ich hab's nur mit zwei Artikeln probiert. Also meine Box war dann quasi irgendwie nur 2% gefüllt oder so. Hatte ich aber auch nur deshalb gemacht, weil ich dadurch dann Rasierklingen besonders günstig bekommen habe, weil ich nämlich noch so einen 10-Euro-Gutschein davon hatte.
Aber wieso denn? Muss man nicht die Box voll machen? Kann man jetzt nur zwei Artikel bestellen? Das ist doch.
Du musst. Also es war irgendwie, einmal war es versandkostenfrei, sonst kostet es halt irgendwie 5 Euro Versand, glaube ich. Und ich hatte noch irgendwie einen 10 Euro Rabattgutschein und dann hatte ich mir irgendwie ein Kilo Nudeln und zwei Packungen Rasierklingen bestellt.
Und da lag nochmal ein 5 Euro Schein drin, ja, das kann ich mir denken, genau das Richtige für dich.
Um den alten Loriot-Gag zu zitieren, dürfen wir Ihnen vielleicht was bringen?
Ja, genau.
Und meine andere Frage, Michael, ich meine, neben den ganzen Vorteilen, die man hat, wenn man in so einer Großstadt wohnt, was zum Beispiel solche Lieferungen angeht, gibt's denn auch, macht ihr euch auch schon mal Gedanken wegen erhöhter Terrorgefahr irgendwie, wenn man da so in so einer Hauptstadt, Großstadt lebt, oder ist das kein Thema?
Also im Prinzip ist das erstmal kein Thema, aber wir hatten uns letztens tatsächlich mal so gefragt, so, ja, hier so größere Städte und so, und wie ist das denn jetzt hier? Aber das war auch so mal 5 Minuten beim Mittagessen und dann war es das wieder.
Also ist so. Nicht so, dass es irgendwie euer Leben verändert, dass ihr jetzt nicht mehr auf einen großen Konzertplatz geht oder sonst irgendwas und denkt, oh nee, lass mal lieber.
Also ich lasse mich davon nicht abschrecken.
Ich meine, das tröstet mich so ein bisschen. Im Moment, ich sag mal immer, ach, wenn was passiert, dann ist erstmal Berlin dran.
Naja, genau.
Deswegen lebe ich hier völlig unbedacht.
Das unbedacht. Ist halt auch, also klar, jeder Anschlag ist schlimm, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie stirbst, ist halt weitaus höher, dass du irgendwie vom Auto überfahren wirst oder dir in der Küche irgendwas passiert oder so, als jetzt irgendwie Opfer von so einem Terroranschlag zu werden. Also es soll das jetzt natürlich nicht irgendwie verharmlosen oder so, wie gesagt, jeder dieser Anschläge sollte, wenn möglich, hier verhindert werden und ist halt schlimm auf jeden Fall. Aber es passieren halt, wenn man sich Statistiken anguckt, halt, ne, keine Ahnung, 3000, 4000 Verkehrstote pro Jahr in Deutschland alleine. Also, ne? Von daher.
Toll, das sagst du mir jetzt, wenn ich morgen wieder 500 Kilometer fahren muss.
Ja, pass lieber auf.
Jetzt habe ich Angst.
Also. Ja, da solltest du echt mehr Angst haben als Angst vor irgendwie einem Anschlag oder so.
Man sollte sowieso keine Angst haben.
Ja.
Das ist ja auch, weil dann hat, ich meine, diese ganzen Geschichten, es geht denen ja auch nie darum, das, also zu töten oder irgendwelche Geschichten zu machen, sondern einfach nur darum, dass wir uns nachher darüber unterhalten und vielleicht irgendwann nicht mehr irgendwie ohne Angst zum Brandenburger Tor gehen.
Ja.
Das ist ja das eigentliche Ziel, was dahinter steht. Und
wollen
von dem
ja
her,
Angst machen.
Ja, und genau, das darf man nicht zulassen. Deswegen ist es umso trauriger, dass die Medien dann natürlich voll drauf anspringen immer.
Naja, eben. Stell mal vor, man würde so von jedem Unfall berichten oder so, aber das ist halt keine Sensation, ne?
Gut, wenn es früher stürzt oder so schon, ne?
Ja, klar.
Oder wenn zwei Züge ineinander rasen, auch.
Ja, genau, da war ja auch vor kurzem was. Mit irgendwie, ich habe es auch nicht ganz genau mitbekommen. Also ich habe natürlich diesen Zusammenstoß mitbekommen, auch in den Medien. Aber was da jetzt letztendlich Ursache war oder menschliches Versagen oder was auch immer, habe ich gar nicht mehr genau mitbekommen.
Okay, wechseln wir mal das Thema wieder. Back to the roots, oder? Ich zum Beispiel habe letztens das Update für mein Synology NAS gemacht. Und ich glaube, du auch, Thorsten, ne?
Ich hatte den Release-Kandidaten schon drauf, genau.
Oh. Ja. Und was mir jetzt, eine von den vielen Dingen, die mir jetzt positiv aufgefallen sind, war die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, die ich jetzt auch da eingestellt habe. Und zwar konnte man das vorher auch schon machen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da war irgendwas vorher, was nicht so gut lief, wie es jetzt läuft. Und ich weiß nicht mehr, ob das zum einen das war, wie komme ich an den Code, wenn mein Zwei-Faktoren-Authentifizierung nicht mehr funktioniert oder was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel das auf meinem iPhone habe und ich verliere das, dann ist ja immer die Schwierigkeit, wie kann ich das dann wieder öffnen, und da gibt es ja andere, die, da druckt man sich dann irgendwas aus oder sonst irgendwas. Und hier haben die halt jetzt eine Möglichkeit gefunden, und ich glaube, das ist neu, ich bin mir nicht ganz sicher, kann man sich halt den Code per E-Mail zuschicken lassen. Und das habe ich halt jetzt so eingestellt, das finde ich eben zum einen ganz gut. Und was ich eben auch gut finde, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das vorher schon so war oder ob das der Grund war, warum ich das vorher nicht gemacht habe, man kann jetzt auch vertrauenswürdige Geräte hinterlegen. Also wenn ich jetzt mich, was ich mit meinem iPad da anmelde, dann kann ich eben auch sagen, von dem Gerät melde ich mich öfter an und frag bitte hier nicht immer wieder nach der Zwei-Faktoren-Authentifizierung.
Das ist dann auch da so ein One-Time-Passwort-Generator.
Ja, genau. Und okay. Ich habe jetzt auch deinen Tipp genutzt, Thorsten. Ich habe es jetzt, ich benutze jetzt diese HDE-OTP-App zum einen. Nutze aber zusätzlich auch noch den Google Authenticator, und irgendwie hat es geklappt. Ich habe die beide eingescannt und die scheinen jetzt beide parallel zu laufen.
Ja, ja, weil den Code kannst du so oft scannen, wie du willst.
Ja, genau. Und deswegen, und ich, wenn ich jetzt, ja, Moment, Michael. Wenn ich jetzt langfristig umsteigen will, dann fange ich halt jetzt erstmal an, das parallel aufzubauen. So war mein Plan.
Und wo aktiviert man das, wenn ich gerade mal doof fragen darf?
Irgendwo unter Sicherheit. Da muss ich mal nachgucken.
Ach, unter kann Sicherheit? Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen.
Kann ich ja mal nochmal.
Ich habe überall geguckt sonst, ne? Aber unter Sicherheit habe ich noch nicht geguckt.
Ja, vielleicht dann doch unter Konto.
Mal so für QNAP-NAS-User oder Nicht-NAS-User. Gab es da jetzt irgendwie ein spezielles Major-Release oder was ist jetzt so insgesamt
ja.
an diesem Update, worüber ihr jetzt gerade sprecht, so also neu oder revolutionär?
Synology ist ja schon lange dabei, ich glaube einmal im Jahr, auch meistens glaube ich so kurz nach der CeBIT, eine neue Software-Version rauszubringen von ihrem, ich nenne es einfach mal Betriebssystem, was da drauf ist.
Mhm.
Und ähnlich wie bei iOS ist es dann so, dass halt neue Geräte auch immer alle Funktionen dann unterstützen, während man auf den alten Geräten halt aber auch die neue Software installieren kann, teilweise wahrscheinlich sogar sollte, weil ich weiß nicht, inwieweit Sicherheitsupdates noch für die älteren Versionen immer auch ausgeliefert werden. Und in dieser Version 6 ist es jetzt, glaube ich, ist in erster Linie dieses ButterFS, heißt es Butter oder Better? Also BTRFS, mit dazugekommen, was allerdings nur auf den neuen Flagship-Geräten funktioniert. Das ist, glaube ich, so das Killer-Feature. Das heißt, also es ist so ein Filesystem, was so ein paar Funktionen ähnlich wie ZFS bringt. Also du kannst halt Snapshots machen und hast eine Dateiintegritätsprüfung beim Speichern. Normalerweise ist es ja so, du merkst immer erst, dass was kaputt ist, wenn es zu spät ist, weil es ist dann schon kaputt. Und hier merkst du halt eben, dass es beim Speichern, merkt man schon, dass es kaputt war. Ungefähr.
Wie also, heißt das? BTFS?
BTRFS.
BTRFS. Okay.
Ich glaube, es steht für, es soll, glaube ich, Butter gesprochen werden, ich weiß nicht. Das ist das eine wirkliche Killer-Feature und ansonsten hat sich halt hier und da so ein bisschen was getan, unter anderem auch die Videostation hatte Mario mir irgendwann geschickt gehabt, dass die jetzt auch so diese Vorberechnung machen kann, was ich letztes Mal vom Plex erzählt hatte. Und ja, wenn man so guckt, so von den einzelnen Versionen tut sich manchmal nicht ganz so viel, aber wenn man so insgesamt jetzt mal schaut, also wir haben das jetzt ja auch schon beide seit 2 Jahren, glaube ich, ungefähr so, ne, Mario?
Mhm.
Unser Synology. Und da hat sich dann doch manchmal auch, also das ganze Look and Feel von dem Webinterface hat sich mal geändert gehabt und ein weiteres Killer-Feature, was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass man jetzt auch SSL-Zertifikate erstellen kann, die von Let's Encrypt gemacht werden.
Sehr schön.
Das heißt, du hast dann auch ein gültiges Zertifikat, wenn du von draußen auf deine Box zugreifst.
Und auch von drinnen, oder?
Ja, von drinnen ist halt insofern schwierig, weil er natürlich den diskstation.me-Namen im Zertifikat stehen hat.
Mhm.
Wenn du bei dir zu Hause jetzt, du kannst in deinem DNS zum Beispiel eintragen, dass halt dein blablabla diskstation.me auf die lokale Adresse zeigen soll. Dann könntest du das so machen. Ansonsten meckert dann natürlich auch jedes Mal, dass der Hostname nicht stimmt.
Okay.
Ja, Let's Encrypt ist ja an sich eine gute Sache, ne? Ich meine, da hatten wir auch schon wieder auf dem letzten C3 auch einen entsprechenden Talk dazu. Und ja, der Service macht's ja einfach mal richtig und gibt einfach jedem, der es haben will, der es braucht, relativ simpel so ein schickes SSL-Zertifikat. Und ich glaube, die haben ja auch sogar eine API, dass auch andere Provider das bei sich anbieten können. Und das hat ja Synology dann scheinbar jetzt gemacht. Ne?
Genau, generell bekommst du die Zertifikate eigentlich nur über die API. Es gibt halt so Shell-Skripte, die das machen oder eben den offiziellen Client von denen.
Hm.
Der macht halt auch so ein paar Sachen, die sind ein bisschen
Okay.
Ja, aber an sich ist es echt eine coole Sache. Also ich habe jetzt zum Beispiel sogar unter meinem Nginx auch ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt drin und hab da, ich meine, das ist auch wieder etwas, was man in einem wirklichen Webserver so nie machen würde. Also ich verwende ja dieses OpenRESTy, weil das eben die Möglichkeit bietet, in der Config-Datei LuaScript zu verwenden. Und das ist natürlich nie eine gute Idee, mit LuaScript in der Config-Datei irgendwas wild zu machen. Also im Endeffekt, ich habe quasi eine kleine Mini-Anwendung programmiert, die halt eben in der Config-Datei stattfinden. Und das kann jetzt für einen produktiven Einsatz nicht die beste Idee sein, aber ich habe da halt mein Whitelisting von fremden IPs zum Beispiel drin, die dann hier auf mein Netz zugreifen können und sowas. Das konnte ich ja alles in Lua einfach machen. Und da konnte ich jetzt eben auch sowas machen wie, okay, wenn einer per SSL auf den Server zugreifen will, dann guck mal, ob du ein Let's Encrypt-Zertifikat hast. Falls nicht, besorg dir eins. Oder falls es abgelaufen ist. Das heißt, die sind nämlich immer nur 3 Monate gültig. Normal müsste man sich dann ständig halt alle 3 Monate drum kümmern, das Zertifikat zu verlängern. Was dank der API auch nicht so schwierig ist, aber es ist trotzdem etwas, was man aktiv machen muss. Und das macht jetzt eben zumindest mein kleiner Odroid komplett von alleine. Ist halt auch ganz abgefahren. Was war das?
Ich weiß nicht, ein Pfeif?
Das kann bei mir gewesen sein, der Wind. Hörte sich an wie eine Eule?
Mhm.
Ja, das ist der Wind hier. Kurzer Nachtrag nochmal, Thorsten. Bei mir ist das NAS nicht an. Aber ich habe hier eine ältere Anleitung gefunden, die wahrscheinlich noch stimmt. Und zwar ist es unter User, die 2-Faktoren-Authentifizierung. Und dann unter Advanced. Da kann man das wahrscheinlich einstellen.
Mhm. Erweitert. Lalala, 2-Stufen-Authentifizierung. Tatsächlich. Mensch, so einfach geht das.
Ja, ich glaube, da ist Synology, auch QNAP, mittlerweile etwas voraus, was jetzt dieses Feature und auch einige andere Features angeht. Also ich, damals, als ich mir das QNAP gekauft habe, das war ja, ich glaube, Mitte 2009, Mitte Ende so um den Dreh. Da war, glaube ich, Synology noch nicht so präsent oder mir zumindest nicht, sagen wir es mal so. Und alle anderen Anbieter, naja, die sind ja eh so unter ferner Liefen und nicht so wirklich professionell, sag ich mal. Und aber mittlerweile scheint es mir so, dass Synology, du sagst ja, einmal im Jahr machen die ein neues Major-Release. QNAP ist jetzt irgendwie bei Version 4.2 und auf dieser Vierer-Version sind die jetzt auch schon gefühlt 2 Jahre oder so. Also ich weiß nicht, ob die da nicht mehr ganz so viel machen oder vielleicht kommt da auch nicht nur nicht mehr so viel für meinen NAS, aber so wie ich das immer sehe, sind die Firmware-Updates eigentlich generell auch immer für alle. Also wie gesagt, meins ist ja jetzt auch schon seit 2009 und das wird immer noch versorgt. Also da kann man sagen, langfristig werden die Geräte auf jeden Fall auch weiter versorgt. Und wenn man auf die QNAP-Seite guckt, dann sieht man da halt auch groß, also QTS heißt deren Betriebssystem. Da hängt halt auch irgendwie ein Linux-Kernel drunter. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Linux, aber irgendeine Art von Linux auf jeden Fall. Und ja, die werden immer noch versorgt. Zwischenzeitlich war es mal so, als es hier da gab es doch dieses SSL-Problem, dass da irgendwas offen war. Da haben sie ziemlich lange gebraucht, das auch irgendwie dann mal endgültig zu fixen und den Kernel irgendwie auch auszutauschen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt nur von QNAP berichten, wie es da ist. Ich weiß nicht, wie es bei Synology ist. Aber so, wenn ich das so lese, würde ich vielleicht sogar heutzutage dann mal, wenn ich nochmal ein neues bräuchte, es mal mit Synology probieren. Aber ich denke, so insgesamt sind das schon so die beiden Firmen, die halt da, ich sag mal, im Pro-User-Bereich, professionell weiß ich jetzt gar nicht, aber im Pro-User-Bereich auf jeden Fall so die Marktführer sind.
Ja, im Profibereich haben die auch auf jeden Fall was zu bieten. Also
ja, die haben auch hier für 19 Zoll Rack und keine Ahnung, von 1 bis X Höhen und tralala, aber da weiß ich halt nicht, ob es da nicht auch andere Lösungen gibt, die man da im professionellen Umfeld vielleicht eher bevorzugen würde.
Weiß ja, nicht, ihr habt Mario, nichts davon auf der Arbeit, Mario, oder?
Ich wollte gerade fragen, ob Mario was dazu sagen kann. Ob er da...
Wie war die Frage gleich?
Hat's geschmeckt? Nee, wir sprachen gerade darüber, ob denn Synology und oder QNAP wohl auch im professionellen Bereich ernsthaft eingesetzt werden. Und da war
also wir haben schon irgend so ein NAS, aber ich weiß gar nicht, wovon das ist. Und die Admins, die mögen das immer nicht so sehr. Also ich glaube, das zeichnet sich nicht durch Professionalität aus, sagen wir es mal so.
Okay.
Aber hier diese großen Synology-Dinger, die können ja wirklich alles, ne? iSCSI und Unterstützung gut für VMware und Windows, Hypervisor oder wie auch immer das alles heißt. Also schon, liest sich schon immer ganz gut.
Ja, wir haben ja so eine NetApp und da ist der Speicher richtig teuer.
Die macht auch so eine Synchronisierung zwischen zwei und sowas, ne?
Ja, ja, alles Mögliche.
Ja, das kann ja die Synology mittlerweile zum Beispiel sogar auch. Das ist schon echt. Fällt mir ein, ich muss mein Glacier mal wieder konfigurieren, was ich ja drauf habe.
Für den
Backups machen. Falls dein Upload funktioniert.
Ich habe jetzt für heute gerade mal die Tests ausgemacht. Das hat nämlich geknackt, wenn er hier getestet hat.
Ja gut, der versucht ja dann da die volle Bandbreite beim Speedtest zu nutzen. Genau. Ne? Tja.
Ja, der Stefan bestätigt das hier auch gerade, dass das QNAP war früher mal bei denen in der Firma. Aber jetzt wäre eben sowas mehr wie NetApp angesagt.
Ja, apropos Backup, Mario. Hast du denn auch ein Backup von deinen Notizen gemacht?
Nee, die sind irgendwie verloren gegangen bei dem Update von meinem OS X auf dem Mac. Die lokalen Notizen. Du hast mir ja nochmal den Hinweis geschickt, dass es da lokale und auch, also hier, diesen über Accounts kann ich dir auch wechseln auf die Cloud. Aber meine lokalen waren seltsamerweise weg. Alles andere ist geblieben.
Das ist echt merkwürdig.
Das ist merkwürdig. Und ich bin irgendwie ganz froh, wenn ich noch irgendwo was notieren kann, was nicht direkt in der Cloud ist. Wenn man mal eben irgendwo ein Passwort aufschreibt oder sonst irgendwas, dann will man das ja nicht immer direkt in der Cloud haben. Deswegen nutze ich halt die Notizen hier noch lokal.
Mhm.
Und Evernote zum Beispiel, um jetzt Notizen mir zu machen, die ich eben auch dann in der Cloud habe. Und aber die waren jetzt alle weg.
Du kannst doch jetzt deine Notizen in der iCloud Passwort schützen.
Ja. Hab ich schon mal mir angeguckt. Die, mit rechter Maustaste diese Notiz schützen zum Beispiel, ne?
Mhm.
Aber, naja, ich habe bis jetzt noch nicht so. Die Anwendung, hast du das schon mal gemacht jetzt? Also jetzt außer zum Testen?
Ja, zum Testen, genau. Also, ansonsten habe ich das auch noch nicht gemacht. Achso, ich muss mein Passwort da eingeben, um es zu schützen. Sagt er mir immer falsches Passwort. Ist ja auch interessant. Man muss doch dann das Passwort eingeben, was man am
Ich glaube, man kann neues vergeben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Erstellen Sie ein Passwort für alle Ihre geschützten Notizen. Kommt bei mir.
Ah, okay. Ich glaube, ich habe es schon mal getestet, habe natürlich aber vergessen, was für ein Passwort ich da vergeben habe.
Test 1, 2, 3.
Sowas wahrscheinlich.
Mhm. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, ne?
Aber man kann es halt zurücksetzen für die Notizen. Okay. Das gilt dann auch scheinbar für alle geschützten Notizen, dieses Passwort, was man dann vergibt.
Wäre ja auch Quatsch, wenn du für jede Notiz ein eigenes Passwort merken möchtest.
Ja, sicher ist sicher.
Ja, ja.
Ja, also auf dem iPhone hatte ich das nämlich ursprünglich ausprobiert und da ist natürlich auch wieder ein Vorteil, da kannst du dann auch einfach mit Touch-ID die geschützten Notizen wieder freischalten. Wobei ich mich halt wirklich frage, also ja, klar, wenn andere Leute Zugriff auf dein Gerät haben, ne, wenn du es halt offen irgendwo stehen lässt, aber dann hast du, glaube ich, echt irgendwie ein anderes Problem, als deine Notizen zu schützen. Ansonsten erschließt sich mir der Sinn dieses Features jetzt noch nicht so hundertprozentig. Also.
Aber ich glaube halt, die wollen ihre Notizen-App unbedingt auch konkurrenzfähig machen, denn Notizen scheint ja irgendwie eine wichtige Sache zu sein. Wenn man guckt, was Microsoft da macht, wenn man guckt, dass Evernote zum Beispiel da immer ist. Und jetzt kann man ja auch die Notizen von Evernote importieren in die Apple-Notizen. Hm. Vorletzte Mal oder wann war es, kamen ja auch die Updates, dass man hier viel besser formatieren kann und zeichnen kann und ich weiß nicht, was alles mit den Notizen machen kann. Also da, wo du deine Notizen hast, ist vielleicht schon eine wichtige Sache, ne?
Ja gut, ich meine, ich habe Evernote auch mal eine Zeit lang genutzt, aber ich muss sagen, Evernote ist halt irgendwie eine ganz andere Liga als jetzt hier diese einfache Notizen-App von Apple. Also klar, man kann da jetzt ein bisschen mehr machen. Man kann da jetzt auch irgendwie reinzeichnen und ein bisschen formatieren und Bilder einfügen und sowas, okay. Aber bei Evernote, gerade wenn man diesen Premium-Dienst auch hatte, war es ja zum Beispiel auch so, du konntest da irgendwelche Sachen einscannen oder PDFs reinladen mit Handschrift und dann hat der da ein OCR drüber gejagt, was sogar für, sag ich mal, meine jetzt nicht so die beste Handschrift auch echt sehr gut war von der Erkennung her.
Mhm.
Also da, ich kenne jetzt keine anderen Notizdienste, aber da ist zumindest, also OneNote gibt es ja noch. Da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, außer dass es kostenlos ist. kann man mal testen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Apple da jetzt so viel rein investieren wird in ihre Notiz-App. Deswegen.
Ja, also vielleicht kommt das ja noch, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel diese Schrifterkennung.
Ja, mag sein.
Habt ihr denn andere, nach dem ganzen Update vorher, habt ihr denn andere Features, die, wo ihr jetzt sagt, toll, dass es die jetzt gibt?
Meinst du jetzt auf OS X bezogen oder jetzt?
Allgemein. Kann auch das
naja, sagen wir mal so, iOS 9.3.1 kam ja raus, jetzt hat man keine Probleme mehr mit Links.
Hattest du die vorher?
Nee, ich nicht, aber Gesa hatte die tatsächlich.
Mhm.
Also, man weiß ja, also es lag da ja mit irgendwelchen, ich glaube mit irgendeiner so einer Änderung an der Bibliothek oder diesem Link, keine Ahnung, Weiterleitungsdienst. Irgendwie hing das damit zusammen und das haben sie halt jetzt wieder gefixt. Also, ja. Haben sich wohl mit der nicht vorhandenen Golden Master nochmal einen Bug reingeholt in die finale Version. Aber, was ich im Gegenzug auch gelesen habe, es gibt irgendwie so eine Analytik-App, die halt irgendwie die Abstürze von den ganzen Apps unter iOS trackt. Und da scheint wohl iOS 9.3.1 oder das stabilste System oder die stabilste Version seit langem zu sein.
Es soll ja auch die letzte sein.
Ja. Genau. Auch vor Stimmt. 2 Tagen gelesen, ne?
Vor 2 Tagen hatte da genau. Tim Cook ja getwittert, ne? Ist ja auch die beste und stabilste Version aller Zeiten.
Als es für News vor 2 Tagen rauskam, ne?
Ja, also verrückt.
Dabei versucht man die gerade da nicht zu lesen, aber irgendwie kriegt man es dann doch wieder mit, ne?
Aber manchmal ist es ja auch ganz witzig.
Mhm. Oh, ich sehe gerade hier, meine Batterie ist.
Du darfst nicht ans Kabel kommen.
Ja, das auch.
Das muss ich, hast du ein neues Headset?
Michael? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich am Ende einwerfen, aber wir können es ja auch gerade mal zwischendurch einwerfen. Erstmal vielen lieben Dank an Ralf Stockmann, der mir eins seiner unzähligen Headsets zur Verfügung gestellt hat, weil mein schickes Beyerdynamics im Moment bei Thomann verweilt. Da hatte sich das Mikrofon an dem Mikrofonarm, hatte sich irgendwie dieses Gummi von dem Schwanenhals gelöst und war halt sehr frei beweglich, was es nicht sein sollte. Kurz vor Ablauf der Garantie, zum Glück, habe ich es jetzt dahin geschickt, ist auch bei denen angekommen und die bearbeiten das jetzt. Also mal sehen, was dabei rumkommt. Ich hoffe mal, dass das dann ausgetauscht wird, weil wie immer habe ich natürlich nichts damit gemacht und plötzlich war es so. Ja, und dann hatte ich einfach im Sendegate mal nachgefragt, ob mir denn jemand da für heute einen Kopfhörer ausleihen könnte, der in Berlin wohnt. Und da hatte er sich dann auch recht fix drauf gemeldet. Und dann habe ich mir das, am Freitag hatte ich mir das dann abgeholt. Ja, und es tut.
Außer, dass es knackt.
Ja, das scheint dann irgendwie am Kabel zu liegen. Also ich habe jetzt den Vergleich so ein bisschen. Einmal ist es so, dass das Kabel fest dran ist. Also wenn irgendwann mal was mit dem Kabel sein sollte.
Was
also
das jetzt schon der Fall ist?
Warte mal, das ist, wie heißt das? Das ist das 797 oder so. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Moment mal. Genau. Das DT797 habe ich jetzt gerade auf. Also das Mikrofon ist exakt das gleiche wie bei unserem 297. Der größte Unterschied ist, dass das extrem geschlossen ist. Also die Kopfhörer, da höre ich so gut wie nichts mehr von außen. Also mich hatten die Geräusche vorhin auf der Terrasse auch nicht so gestört. ansonsten muss ich jetzt sagen, sitzt auch sehr bequem. Und wir werden, also an der Aufnahme wird man wahrscheinlich hören, dass man keinen Unterschied hört. Hat aber ist das auf nicht, jeden Fall jetzt unseren Podcast. Oder
ist das nicht auch die Ecke, die gerade so einen Test macht über verschiedene Headsets?
Ja, genau. Er hatte da auch auf dem Sendegate so ein, zwei Posts geschrieben, wo er, glaube ich, diverse Mikrofone getestet hat und auch mit verschiedenen Audio-Interfaces und wobei da letztendlich wo rauskam, wenn es einen Unterschied macht, dann ist es das Mikrofon. Und da kann man sich wohl auch diverse Aufnahmen dann einfach mal anhören und mit seinem persönlichen Equipment dann vergleichen und mal schauen, ob man sich da noch was anderes zulegt oder so. Aber ich glaube, wir fahren da mit unserem Setup und mit dem Tim Pritlove Gedächtnis-Headset schon ganz gut.
Hat Thorsten
auf jeden Fall.
Außer
Guck
Thorsten
mal bitte
natürlich.
Einmal ganz kurz auf den Schreibtisch.
Ja, ich sehe keinen Schreibtisch.
Seht ihr nicht den Schreibtisch im Skype?
Moment, kann ich dich irgendwie groß machen? Jetzt
ist da,
ja, da liegt so eine Katze.
Ja, aber in einem Karton und der Karton ist genauso groß wie eine Katze. Also es ist so ein länglicher Karton.
Sehr lustig.
Ja, dann mach doch mal ein Foto davon.
Da ist eine Mickey Maus, habe ich gerade gesehen.
Da ist eine Mickey Maus durchs Bild gelaufen, ja. Schnell wieder den Privacy Mode einschalten.
Und Thorsten trinkt französisches Wasser.
Ja, in Wirklichkeit fülle ich das immer mit Leitungswasser auf. Ich tue nur so, als wäre es das Gute.
Ah, okay.
Behauptete zumindest Bastian immer.
Ja, auf jeden Fall nochmal danke für das Headset und spätestens auf dem Subscribe-Workshop Anfang Mai werde ich ihm das dann auch wieder zurückgeben. Ich hoffe, dass bis dahin dann auch endlich mein Headset wieder da ist und repariert ist.
Ja, super nett.
Ja, ist eigentlich einfach eine coole Sache. So, schreib's in eine Community rein und ich meine, gut, ich habe ihn schon mal zwischendurch mal auf den Workshops gesehen und wir haben auch mal ein paar Worte miteinander gewechselt, aber ist jetzt nicht so, dass wir uns kennen und beste Freunde sind oder so und er hatte
das,
damit auch keinerlei Probleme.
Ja, das Gute ist halt, bei dir braucht man sich wenigstens keine Sorgen zu machen bei deiner Frisur, dass du vielleicht Kopfläuse hättest. Deswegen würde ich dir auch ein Headset leihen.
Ja, genau. Ja, 0,8 Millimeter gestern geschnitten.
Da lebt nichts drin.
Versehentlich noch etwas kürzer eingestellt als geplant.
Aber dann weißt du jetzt ja mal, wie der Mario sich immer fühlt.
Wieso?
Weil er auch immer mit einer Leihgabe podcastet.
Ach so, mit deinem Headset, ja.
Aber der hatte aber dafür Kopfläuse.
Ja, ja.
Deswegen willst du das auch nicht wieder haben, Thorsten, ne?
Deswegen ist es ja auch eine Dauerleihgabe.
Das ist keine Dauerleihgabe.
Genau weiß, dass du das Ding eh nie wieder aufziehen würdest. Selbst wenn deins kaputt gehen würde. Oder du würdest es mit Sakrotan bearbeiten.
Man kann die alle austauschen, die Dinger, die mit dir in Berührung gekommen sind.
Mhm. Okay.
Wobei, ich weiß gar nicht. Na gut, oben das nicht. Aber oben ist ja Kunstleder, das kann man abwaschen.
Ja, meinst du, ist Kunstleder kein echtes?
Es ist Kunstleder.
Ja.
Steht sogar auf der Produktbeschreibungsseite.
Nee, die Ohrmuscheln, die kannst du auf jeden Fall austauschen. Den Popschutz auch, falls er da drauf gesabbert hat oder so.
Ich habe ja das ganze Mikro in den Mund genommen. Ich knabber da immer dran.
Wie war das noch als der eine Podcast, wo ihr mal zu zweit in ein Mikrofon?
Das war schön.
Da waren wir uns ganz
so
nah.
Ja.
Wenn es mal ein Best-of Nerdic Talking geben sollte, dann wird das mit Sicherheit auch dabei sein.
Auf jeden Fall.
Ja, dann
ich habe schon vor langer Zeit eine Kapitelmarke gemacht.
Müssen wir nur den Bogen finden, ne? Ich wollte nur ganz kurz.
Habt ihr schon die Vögel draußen zwitschern hören?
Elstern.
Wir haben eine Elster im Garten. Und da fällt mir ein, ganz zufällig, dass ich letztens anfangen wollte, die Steuererklärung zu machen. Und normalerweise ist das so, dass ich einmal im Jahr dafür meinen PC hochfahre. Wobei das jetzt nicht ganz stimmt. Jetzt den PC habe ich jetzt letztes Jahr schon mal hochgefahren, um Windows 10 zu installieren und ihn dann wieder runterzufahren. Auf jeden Fall mache ich das immer mit der Elster-Software. Und jetzt habe ich mir gedacht, guck mal, es gibt ja eine App, die heißt Elster Smart. Ist ja super, dann machst du halt in Zukunft deine Steuererklärung am iPad. Und dann habe ich das irgendwie installiert und dann musste man aber erstmal am Rechner was machen, also online. Dann habe ich mich dann online registriert, musste irgendwas mich irgendwo anmelden und warten, dass die Finanzbehörde mir irgendwie anderthalb Wochen später wieder irgendeinen Brief zuschickt, wo irgendein Code draufsteht, den ich dann wieder eingeben kann mit meinem Online-Code zusammen. Und dann habe ich das alles gemacht und bin jetzt halt online registriert, um online meine Steuererklärung zu machen.
Mhm.
Und habe dann gedacht, jetzt startest du mal mit der Elster-App. Aber dann ist mir aufgefallen, okay, die Elster-App ist eigentlich nur, also wie so eine Art Zwei-Wege-Authentifizierung, eine Möglichkeit, sein Zertifikat da einzulesen und dann da irgendwelche Pins einzugeben, damit man sich am Rechner wieder, also über einen Webbrowser, wieder bei Elster anmelden kann. War dann doch irgendwie enttäuscht, weil ich eigentlich gehofft hatte, mit dem Elster Smart könnte ich jetzt meine Steuererklärung machen an meinem schönen iPad Pro, aber ich hätte es mir vielleicht mal durchlesen sollen, was in der App-Beschreibung drin stand.
Das ersetzt, wie du schon sagtest, eigentlich einfach nur dein Online-Zertifikat, was du ja sonst auf dem Rechner als Datei vorrätig haben musst, ersetzt diese App eben das Zertifikat, sodass du dann halt von überall unterwegs deine Steuererklärung machen kannst.
Ja.
Also vorausgesetzt natürlich, du hast irgendwie einen Rechner oder was auch immer, wo Java drauf installiert ist, weil ohne Java geht's halt nicht.
Auf dem Chrome läuft's bei mir. Also mit Chrome, im Safari nicht, ohne Java, aber im Chrome.
Ja, Safari ist, also Mac-User haben die noch nicht entdeckt, dass es die auch gibt. Also.
Ja, aber wie gesagt, als Mac-User mit Chrome läuft's, ohne zusätzlich noch was zu installieren.
Also ich habe es mit Firefox, glaube ich, auch mal ausprobiert, wobei ich eh mal ein Steuerprogramm nutze, aber ja, weil das halt einfach...
Nee, wieso? Das Steuerprogramm wieso?
Nee.
Mit I und nicht IE.
Ich nutze immer Steuerspartipps.
Und das kostet wie viel?
Ich glaube 25 Euro oder so.
Und Thorsten, du hast ja gesagt, du nimmst mir das Wieso für 30 Euro, ne?
Ja, das Doofe ist, wenn du es einmal genommen hast, dann nimmst du es halt immer wieder, weil du ja dann die Vorjahreswerte einlegst.
Ja, und das geht beim Elster ja auch. Das ist ja der große Vorteil.
So ist es bei mir auch. Es heißt übrigens Steuersparerklärung. Und die
ist aber nicht in den Top 10.
Ja, ich weiß auch
im
nicht,
Store.
Im App Store gibt es sie, glaube ich, auch gar nicht. Oder ich weiß es nicht.
Doch, gibt es im App Store und dann über In-App-Käufe kaufst du dann die Abgabe der Steuererklärung für 29,99. Das heißt, du kannst sie komplett kostenlos eigentlich erstmal da reintippern, kannst sie dann noch nicht abgeben.
Ui.
Die Webseite steuertipps.de ist übrigens gerade kaputt. Internal Server Error. Cannot find Portal Helper Key in Structure. Irgendwas. Ja, schade.
Läuft.
Ansonsten steuertipps.de. Nach neuer Rechtschreibung Tipps mit 2p.
Wobei es gibt zwei Steuersparerklärungen. Ach, die eine kostet direkt 29,99 und bei der anderen ist es per In-App-Kauf. Mhm.
Aber ich wollte, glaube ich, auf irgendwie was anderes auch hinaus. Genau, ich hatte mich aber trotzdem auf dem Elster Online-Portal zwischendurch mal angemeldet oder anmelden müssen, weil ich mir so einen Abrufcode dort generiert habe oder mir zuschicken lassen habe. So ist es richtig. Das kam dann auch vom Technischen Finanzamt per Post und damit kann ich dann halt in jedem beliebigen Steuerprogramm mit diesem Abrufcode quasi alles das, was das Finanzamt eh von mir weiß, an Daten abrufen.
Das hört sich interessant an. Wie hast du das gemacht?
Ja, wie gesagt, bei diesem Elster Online-Portal einloggen.
Mit was loggst du dich da ein?
Irgendwann habe ich da mal einen Account erstellt.
Okay, und dann kriegst du per Post etwas geschickt und dann...
Genau,
okay.
Das hatte ich ja jetzt auch gerade.
Das, was Mario jetzt auch gemacht hat. Und dann, wie gesagt, man kann dann da noch so einen Abrufcode sich zuschicken lassen. Und damit kann man dann in sein Steuerprogramm so Daten reinladen, wie die, was kriegt man denn da immer, diesen Lohnsteuerbescheid? Oder wenn du irgendwie Riester-Rente oder Basisrente oder sowas hast, das wird ja auch immer ans Finanzamt gemeldet. Das kannst du dann einfach direkt abrufen. Ja, so Sachen halt. Alles, was ans Finanzamt halt gemeldet wird.
Mhm.
Und dann hast du das schon mal in deinem Steuerprogramm drin. Und musst das nicht nochmal extra alles eintippen oder abtippen.
Okay, das sollte ich für nächstes Jahr auch mal machen. Das hört sich cool an.
Und du weißt halt auch, was das Finanzamt von dir weiß. Das ist ja auch nicht schlecht. Manchmal. So, genau.
Damit du nicht aus Versehen die Steuereinnahmen der Schweizer Bankkonten angibst.
Ja, zum Beispiel. Ne? Mhm. Weiß ja, wie das ist mit den Millionen in Liechtenstein und so.
Ja, ja,
ja. Ja. Jo, so viel zu den Steuern. Und Mario, du machst das jetzt letztendlich dann doch wieder über die ganz normale Webseite oder dann ganz komplett offline? Nee,
ich habe es so verstanden, ich werde es aber dann sehen, ob es wirklich so ist, dass ich auch, wenn ich es online mache, dass ich dann die Vorjahresdaten wieder einladen kann, weil das wurde ich jetzt auch gefragt und ich hatte natürlich keine vorherigen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, einmalig online jetzt die Daten einzugeben. In der Hoffnung, dass ich die nächstes Jahr dann auch wieder runterladen kann und eben das auch in der Hoffnung, dass diese Online-Version genauso gut ist wie die Offline-Version von Elster. Zum Beispiel, ein Vorteil ist ja, dass man immer seine Steuern berechnen kann, also einfach mal so testweise gucken, was kriegt man denn wieder und dann gucke ich eben auch manchmal, was ich, wenn hier eine Versicherung eingibst, gibst du dann mal 1000 Euro da ein aus Spaß und merkst, es ändert sich sowieso nichts, dann brauchst du die gar nicht anzugeben, so ungefähr.
Ja. Das Gleiche machen ja auch die Programme, nur dass die Programme halt oftmals dir noch irgendwie einen Leitfaden geben oder Tipps geben, so hier hast du dies und das auch vielleicht, was bei dir angefallen ist, oder du hast halt auch zu allen möglichen Angaben, die du da machen kannst, immer so Hilfe und keine Ahnung, kannst auch noch irgendwelche kriegst Hinweise auf irgendwelche Gerichtsbeschlüsse. Was weiß ich, hier Arbeitszimmer ist ja immer groß in Diskussionen gewesen und solche Sachen. Also ja, ich habe mich an dieses Steuerprogramm einfach gewöhnt und ich habe Elster online noch nie ausprobiert. Gesa hat das mal ausprobiert, ist da irgendwie dran gescheitert, mehr oder weniger. Und ja, jetzt müssen wir gemeinsam veranlagen und dann machen wir das halt auch weiterhin mit dieser, mit der Steuersparerklärung. So.
Also ich habe das gerade mal aufgemacht, das Programm. Das ist ja noch schlimmer als Wieso.
Okay, also ich finde das, naja, vielleicht habe ich mich einfach dran gewöhnt, aber ich finde das eigentlich.
Ich meine, Wieso ist schon schlimm.
Ganz schlüssig.
Okay.
War hier nicht nochmal so eine Frage wegen Steuernummern?
Ja, das habe ich schon auf Air.
Okay.
Mal. Bisschen. Michael konnte mir auch nicht wirklich helfen.
Ja. Frag deinen Steuerberater des Vertrauens.
Es knackt mich.
Ich habe Ahnung davon. Ja, ich muss mal auch mal ganz kurz hier
bewegen.
Ich bin mal eine Minute kurz abwesend.
Das Schöne ist, ich werde das Knacken ja noch überall rausschneiden. Deswegen hört das nachher keiner.
Manuell schneidest du das raus?
Ja, einfach hier so ein
Nachricht. Hast du dir denn jetzt die
Ja, das sieht man, das sind so Ausschläge, das ist nicht zu übersehen.
Ach so, okay, ist ja gut. Ja, Thorsten, hast du denn noch ein Thema?
Ja, ich habe ja ganz viel hier reingeschrieben. Ich kann ja als erstes mal, das ist glaube ich für Michael nicht so interessant, ich glaube, der hat ja kein Netflix, ne? Weil ich habe ja meinen Netflix-Vertrag versehentlich über PayPal bezahlt.
Ja.
Was ja doof ist, weil man dann ja den vollen Preis bezahlt und man kann ja theoretisch auch 20% sparen, wenn man es über iTunes-Guthaben bezahlt. Und es ist doch eine ziemliche Herausforderung gewesen, diesen Account auf iTunes umzustellen.
Komisch.
Komisch, ne? Wie kommt das nur? also
das gelungen?
Schritt 1, man muss seine Mitgliedschaft quasi kündigen und da muss man auch warten, bis sie ausgelaufen ist. Und dann wird er dich immer wieder auf die Account-Seite schicken, wo du wieder eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto angeben kannst.
Wenn du jetzt das neu abschließt, auch wenn du das
Nein, also einfach nur, wenn du jetzt dich irgendwo anmelden willst und dann sagt er halt hier, dein Account ist abgelaufen, geh mal auf netflix.com/account oder irgendwie sowas und reaktiviere das Ganze. Auch wenn du das auf dem Apple TV oder auf dem iPad machst, sagt er das immer wieder hier, geh mal auf netflix.com/account/ hast du nicht gesehen. Um da wieder eine gültige Zahlungsoption hinzuzufügen. Und da ist natürlich keine Chance, per iTunes-Guthaben zu bezahlen. Und jetzt kommt das Rätsel der Lösung. Du musst einfach dann, wenn der abgelaufen ist, der Account, dich nochmal neu registrieren mit der gleichen E-Mail-Adresse. Und dann sagt er, ach guck mal, da gab es ja schon mal einen, möchtest du den vielleicht reaktivieren? Aha. Und dann sagst du ja und dann sagt er, wie möchtest du denn bezahlen? Und dann kannst du auch iTunes-Guthaben auswählen.
Und das klappt dann aber auch nur, wenn du das über iPad, iPhone oder Apple TV machst.
Das sowieso, weil ansonsten klappt das ja mit dieser Authentifizierung gar nicht.
Mhm. Ja, ist ja cool.
Also wie gesagt, man muss den Account erstmal kündigen und auslaufen lassen und dann muss man so tun, als möchte man auf einem iOS-Gerät einen neuen Account anlegen und da aber die gleiche E-Mail-Adresse nehmen, wie man vorher hatte und dann kann man seinen alten Account quasi reaktivieren, aber diesmal mit iTunes-Guthaben.
Ist ja ganz praktisch. Das heißt, jetzt ändert sich auch für die Leute, zum Beispiel, wenn du jetzt in der Familie welche hast, die dann da das mitnutzen, ändert sich für die dann ja auch nichts, ne?
Genau. Ja, und auch die Watchliste war natürlich das, wo ich so ein bisschen Angst drum hatte.
Mhm.
Einfach die doch jetzt über Jahre hinweg gepflegte Watchliste.
Okay.
Du wolltest das aber umstellen, wahrscheinlich, um gegebenenfalls durch iTunes-Rabatte noch mal ein bisschen Geld zu sparen.
Das ist richtig, wenn man
guckt, ja, weil ich dabei ja, ist. Weil ich ja ein bisschen sauer war, dass sie irgendwann das ja immer teurer gemacht haben.
Ja, und weißt du, was noch schlimmer ist? Sie haben es ja, auf der einen Seite haben sie es ja teurer gemacht, ne? Und auf der anderen Seite haben sie jetzt weniger Content als früher.
Habe ich auch gelesen.
Also in Deutschland ist es wohl relativ wenig weniger Content. Also von irgendwie 1600 Filmen und Serien auf 1550, also marginal, aber insgesamt weltweit gesehen oder in den USA gerade auch sehr viel, hat sich deren Content wohl irgendwie um ein Viertel ungefähr reduziert. Also ich meine, das muss jetzt nicht heißen, dass es jetzt von der Qualität her insgesamt schlechter ist, Netflix. Kann ja auch sein, dass sie einfach irgendwie Mist rausgeworfen haben. Aber man hat es ja auch halt immer wieder, das kenne ich halt auch noch aus Watch-Ever-Zeiten, ich weiß nicht, wie stark das bei Netflix vorhanden ist, so im Sinne von, diese Serie ist nur noch bis zum 31.12.2016 verfügbar. Und danach läuft unsere zeitlich gebundene Lizenz ab und ihr könnt es nicht mehr gucken. Ist euch das schon mal irgendwie bei Netflix aufgefallen, dass es sowas gibt? Oder schreiben die das nicht und es ist plötzlich einfach weg? Oder?
Also ich habe bis jetzt noch nie eine Nachricht gekriegt, dass irgendwas bald rausfliegt.
Okay.
Im Gegenteil, ich habe halt öfter mal Nachrichten gekriegt mit hier, hey, wir haben jetzt eine neue Staffel für die Serie und wir haben jetzt hier die neue Serie, die dich interessieren könnte. Von dem her, ich meine, ich habe Netflix primär auch für die Netflix-Eigenproduktionen. Oder halt für irgendwelche alten Serien, die man mal so weggucken kann. Filme habe ich tatsächlich, glaube ich, erst einen einzigen Mal auf Netflix geschaut.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also definitiv über 90% nur für Serien. Und müsste jetzt auch überlegen, was für einen Film ich da mal geschaut habe.
Ich habe Matt habe ich geschaut, den Film. Das weiß ich noch. Aber ansonsten wüsste ich echt keinen Film, den ich da jemals geguckt habe.
Hm. Heißt ja auch eh
nochmal so. Noch mal eine Nachfrage von Stefan aus dem Chat. Der fragt, ob man sich mit der gleichen E-Mail-Adresse bei Netflix anmelden muss, wie auch die Apple-ID-E-Mail-Adresse ist.
Oh, das ist natürlich...
Ich glaube, nein.
Ich glaube auch nicht, aber das ist bei mir jetzt... Nee, es ist tatsächlich auch eine andere.
Okay.
Genau, das geht mit einer anderen Adresse auf jeden Fall auch dann, ja.
Mhm.
Ja, es ist spannend. Und das heißt, sie wissen dann noch nicht mal, von welcher Adresse ich das eigentlich bezahle, weil sie ja dann irgendwie nur so eine ID von Apple bekommen.
Mhm. Ich habe das ja von Anfang an, hatte ich das, glaube ich, direkt über Apple und iTunes bezahlt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das halt am Rechner durchgeklickt gehabt, weil so Konto anlegen ist halt in der Regel immer ein bisschen lästig auf dem Apple TV mit einer Apple Remote.
Ja, klar.
Und da habe ich natürlich die Chance dann vertan.
Der andere Gedanke ist ja auch, den ich jetzt noch so habe, ist ja vielleicht auch ganz berechtigt, so im Sinne von, ja, warum das durchs Apple-Universum durchschleusen, dann müssen fallen halt 30% bei Apple an und den Rest kriegt Netflix. Man kann es denen ja auch direkt zugutekommen lassen. Ne? Das ist halt die andere Möglichkeit, die man da noch hat. Wenn man es am App Store vorbei abonniert, sag ich mal.
Ist ja auch prinzipiell richtig, der Gedanke, aber wenn man jetzt natürlich nochmal 20% selber sparen kann,
Ja, dann.
Und die Möglichkeit offiziell da ist, dann ist.
Blut
die Frage, ist wie man das machen. Und das ist, glaube ich, gerade so, wie Thorsten sagt, und dann wird es nochmal teurer und dann überlegt man halt schon mal darüber.
Also sie haben halt den Account ja teurer gemacht und jetzt ist halt so, dass ich für den größeren im Endeffekt jetzt das gleiche bezahle, wie ich vorher für den kleinen bezahlt habe.
Mhm. Also du hast jetzt den ganz großen, ne?
Genau. Rechts unten. Okay. Mit 4K.
Oh, da hast du ja sogar 4K.
Ja, ja. Deswegen habe ich das auch jetzt.
Das kannst du doch gar nicht auf dem Apple TV gucken.
Das lohnt Nein, doch gar mein, nicht. Mein Vater hat einen neuen Fernseher mit 4K, der einen eingebauten Netflix-Player hat und da kann er das jetzt dann gucken. Und freut Aber sich dann.
Viel Content gibt es ja nicht, oder?
Und ich glaube, er guckt irgendwelche komischen Affen-Videos immer. Weiß ich nicht. Es gibt irgendwie so 2, 3 Demo-Videos, die guckt er immer und freut sich. Ja. Wird mir auch egal sein. Hauptsächlich ging es um die 4 Geräte gleichzeitig. Das war ja, eher das Spannende.
Wenn der Besuch vorbeikommt, dann wird das Affenvideo rausgeholt. Ne?
Genau.
Läuft also zufällig im Hintergrund. Ach, ich habe auch zufällig was laufen. Da sieht man meinen schönen Fernseher mit.
Ja, ist halt eh die Frage, inwiefern sich schon so ein 4K-Fernseher heutzutage lohnt. Ne? Aber das ist ja immer das Henne- und Ei-Problem. Ne? Es ist noch nicht wirklich Content da oder es ist noch nicht die Technik da und wer bewegt sich zuerst? Ne? Und im Moment ist es, glaube ich, eher so, dass die Technik sich da schon bewegt hat und jetzt fehlt halt der Content. Ne? Es kommen so erste Sachen, ich glaube, Amazon und Netflix haben ja erste Sachen auf jeden Fall schon in 4K, wobei ich jetzt nicht konkret die Serien benennen könnte oder die Filme. Aber wenn man jetzt mal dann wieder Richtung Fernsehen guckt, da ist man ja selbst bei vielen Sendern noch nicht mal bei 1080p oder so.
Also ja, beziehungsweise wenn man es nicht extra bezahlt, ist man halt sowohl bei Satellit als auch beim Kabelanbieter noch auf ganz normal PAL, ne? 520p.
Ja, abgesehen, ist das 520? Naja, ist ja egal, auf jeden Fall niedrig. Abgesehen von den Öffentlich-Rechtlichen halt, ne? Die strahlen ja auch in HD frei aus.
Mhm.
Aber ansonsten, sobald es an Privatsender geht oder Pay-TV, sowieso, klar, musst du halt zahlen. Und bei den Privaten ist halt HD auch Pay-TV. Ja, und unsere Lösung dafür ist ja bekannt.
Genau, aber ich glaube, ich habe gerade, ich muss mal eben schnell hier gucken, wie viel denn SDTV an Auflösung wirklich ist. Nein, es ist natürlich
ist nicht 576,
genau, ja.
Ja, also einige senden ja in 720p, andere senden wieder in 1080i. Ich weiß gar nicht, ob es schon welche gibt, die überhaupt in 1080p senden. Aber man ist da doch noch selbst von normalem HD teilweise entfernt. Also ja, zum Fotos betrachten vielleicht ganz nett oder wenn man mit seinem iPhone 6S 4K-Videos dreht oder so. Aber
wie kriegt man die dann da drauf?
Ja, das ist dann nämlich auch schon
mal die Frage. Wenn du von deinem iPhone...
Eigentlich geht's ja nur über ein Mac dann und per HDMI, weil mit dem Apple TV ist ja nicht. Das ist ja, ist irgendwie blöd, ne? Ich irgendwie auch nicht. Es muss ja einen Grund geben, warum man sich dann demnächst den Apple TV 5 kauft, ne?
Also, ja, glaub nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass es vom Apple TV 3 zum 4 hat es ja ein paar Jahre insgesamt gedauert. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es zum nächsten Apple TV ein bisschen schneller geht, aber ich lass mich da auch mal überraschen.
Und Thorsten, du hast gerade gesagt, ich glaube nicht, wenn jetzt bald ein neuer Apple TV rauskommt. Dann weiß ich doch, wer den als erstes kauft, oder?
Ja, aber der kommt jetzt nicht bald raus.
Ach so, okay. Ich dachte, du meinst das zu deinem Kaufen.
Erstmal kommen ja neue Macs raus und dann kauft Thorsten sich einen Mac.
Genau.
MacBook, genau.
MacBook. Pro.
Pro. Ja, ob es dann noch Pro heißen wird? Vielleicht heißt es dann ja auch anders. Apropos Apple. Happy Birthday, Apple. 40 Jahre. Wollen wir da nicht mal ein Lied singen?
Das war auch vor 2 Tagen, ne?
Ja, und es war kein April-Scherz.
Ne? Ja, ich war auch ganz verwundert.
Ja. Ja, sie hatten ja auf der Keynote schon so ein Video gezeigt. Ich glaube, 40 Jahre Apple in 40 Sekunden oder so ähnlich hieß das. Kann man sich auch mal angucken. Ich schätze mal, gibt es auch auf YouTube. Oder man guckt sich halt die Keynote an, die ersten 40 Sekunden.
Dann haben wir das Highlight auch schon gesehen, ne?
Eigentlich schon. Sonst war ja nicht viel. genau, und vor 40 Jahren gab es da so drei Leute, die dann da mal so ein Unternehmen
gegründet
haben. Waren
es nicht erst nur zwei?
Oh.
Waren es nicht...
Da müsste man jetzt mal wieder hier in die Geschichtsbücher gucken, ne?
Ich meine, wir haben ja alle die Biografie gehört oder gelesen, oder?
Also, aber das, ist ja. Das Unternehmen Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet.
Ah, okay.
Mit einem Startkapital in Höhe von 1.300 US-Dollar.
Schon lustig,
und,
ne?
Und dieser Ronald Wayne, der ist ja relativ früh wieder ausgestiegen und ich glaube, man hat ihn auch mal interviewt zwischenzeitlich und ja, ich glaube, man könnte sich ärgern. Aber ihm geht's wohl trotzdem ganz gut.
Er war wenigstens dabei. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Ja, wer hätte damals geahnt, was mal daraus wird, ne?
Mhm.
Aus 40 Jahren Apple. Ich habe mir vor kurzem noch mal wieder ein paar alte Videos auf YouTube angeguckt. So irgendwie WWDC von Mitte der 90er. Da sah Steve Jobs doch noch ein bisschen anders aus als dann zuletzt.
Ein bisschen.
Und da gab es auch mehr Highlights.
Ja, er hatte durchaus ein bisschen mehr Körperfülle.
Und One More Thing gab es auch, oder?
Ja, ich hatte nur einen Ausschnitt gesehen oder mehrere Ausschnitte von verschiedenen WWDCs. Es war auch nochmal so eine Zeitreise. Da standen dann noch Macs mit Röhrenmonitoren und so. War schon ganz cool.
Also ich habe mir tatsächlich auch relativ viele alte Keynotes insgesamt schon mal angeschaut. Und also alles ab dem, ich glaube, die älteste war die, wo sie den Switch auf Intel bekannt geben. Wo dann der Intel-Präsident oder wie auch immer er da heißt, CEO, mit so einem komischen Reinraumanzug oder mit so einem Weltraumanzug da plötzlich auf die Bühne kommt. Ist auch sehr merkwürdig. Und was ich daran ganz lustig finde, wie halt Sachen, die für uns halt, ich weiß nicht, ob einfach nur mittlerweile so super selbstverständlich sind, also zum Beispiel dieses vergrößernde Dock und Dateien, wie sie halt eben, wenn du sie, oder Fenster, wenn du sie klein machst, wie sie dann im Dock verschwinden, wie das da gefeiert wird, ne?
Naja.
Ist halt schon einfach so, wie gut sowas präsentiert werden konnte. Das ist schon...
Ja, das ist halt, ne, ich hatte heute Morgen noch so eine Folge Apfeltalk TV geguckt. Das gucke ich mir auch hin und wieder an. Und da hat er, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, die hatten da einen Gast, der hatte auch dann berichtet, wie er damals sich noch aus den USA das erste iPad mitgebracht hat. Und das gab es ja vorher so in dem Sinne auch nicht. So ein richtiges Tablet, wie man es halt vom iPad kennt. Und dann irgendwie ein, zwei Wochen später stand er dann damit bei seinen Kollegen und hat dann einfach mal irgendwie da so ein paar Bilder auf dem iPad gezeigt. Und ja, das war irgendwie die Revolution überhaupt, ne? Also so mal so ein kleines Gerät mit sich rumschleppen und eben kein Schlepptop. Und dann hier meine Bilder von gestern, Urlaub und so.
Also es gibt auf YouTube auf jeden Fall den Kanal Every Steve Jobs Video. Da kann man, glaube ich, ja, wie der Name schon sagt, alle Steve Jobs Videos gucken.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Ist schon ganz cool. Na, ich habe mir aber jetzt am Donnerstag auch im Apple Store was angeschaut.
Was angeschaut?
Ja, ich habe mal so ein iPad Pro Mini mir angeguckt.
Und also das 9,7 Zoll
genau,
iPad Pro.
Genau.
Dass der Stefan sagt auch gerade, das wäre super, der hat sich das scheinbar gekauft.
Ja, also für jemanden, der halt ein iPad Air 2 vorher hatte, ist es jetzt so nicht das Upgrade, wo man sofort sagt, ja, das brauche ich jetzt sofort. Vom Formfaktor her ist es wirklich exakt identisch geblieben, auch von dem, ne, von der Haptik her und sowas. Also du merkst auf den ersten Moment halt gar nicht, dass du da jetzt ein anderes Gerät in der Hand hast. Die Lautsprecher konnte man jetzt nicht wirklich hören im Apple Store, weil ziemlich laut. Und dann habe ich ein bisschen mit dem Pencil drauf rumgemalt und mich über die Tastatur geärgert, dass es nur die, dass es die auch wieder nur als QWERTY gibt.
Hm. Wobei, da soll ja bald was Neues kommen.
Ist das so?
Von Apple? Habe ich so gelesen. Ja, von Apple auf bei Alex Ormer auf dem Blog, meine ich, wäre das gewesen.
Weil fürs
Große?
Fürs iPad Pro, genau, fürs große iPad Pro hatte ja Logitech relativ zeitnah dann eine deutsche Tastatur.
Ja, die gibt es ja auch schon für die normalen iPads von Logitech. Gut, der Unterschied ist natürlich, dass dieses auch den Smart Connector nutzt und deswegen keinen eigenen Akku braucht. Ja, was ich halt eben fand, die Kamera, ich finde, die steht halt noch deutlicher raus als bei einem neuen iPhone. Und das ist halt so ein Trend, das weiß ich nicht. Mag ich nicht so.
Auf meinem was? iPad Pro ja zum Glück nicht.
Ja, dafür ist aber eine schlechte Kamera drin.
Ach so. Okay.
Wenn du damit mal Fotos machen möchtest in der Öffentlichkeit.
Ja, das mache ich ja normalerweise immer.
Ja, ja.
Ja, das ist ja total doof.
Ja. Hast du denn, konntest du denn irgendwie eine Verbesserung vom Display feststellen?
Nein.
Das ist ja jetzt True Tone und passt sich, hat sozusagen ein Live-Weißabgleich.
Ja, wobei diesen Live-Weißabgleich macht es doch, glaube ich, macht es doch aber nur in der Notizen-App, oder? Das habe ich nicht so richtig verstanden in der Keynote.
Ich meine generell.
Stefan schreibt gerade, er sieht einen Unterschied.
Generell, was alles angeht.
Okay. Also,
da sind ja irgendwelche Helligkeits- und oder da müssen ja dann auch irgendwie Farblichtsensoren, wie auch immer, drin sein. Habe ich jetzt nicht so genau nachgelesen, die dann aber eben dann mit dem Umgebungsweiß quasi einen Abgleich machen. Nicht zu verwechseln mit dem Night Shift, was halt entweder zeitabhängig oder
was ein Gelbabgleich macht.
Sonnenauf- und Untergang. Genau, gelb und oder blau.
Also wie gesagt, ja. Der Stefan aus dem Chat, der hat ja sich das 9,7 Zoll Pro gekauft. Und der sagt halt, wenn man True Tone anhat und dann daneben sein iPhone hat oder nur TV eigentlich, jedes Screen sieht sehr kalt dagegen aus. Mhm. Und die vier Lautsprecher findet er eben auch super.
Ja, das habe ich mir tatsächlich auch als bestes Feature so vorgestellt gehabt. Wie gesagt, ich konnte es im Apple Store nicht so wirklich hören. Aber gerade eben, ich gucke auch schon mal einfach auf dem iPad abends noch im Hotel meine Serie.
Thorsten, da bleibt nur eins. Du musst mal so ein Ding mit nach Hause nehmen.
Nee, ich warte ja auf das, neue, große. Ja,
du hast ja auch das iPad Air 2, genau wie ich. Und ich sehe das auch genauso wie du. Also das Upgrade vom R2 macht jetzt nicht so viel Sinn. Wenn man das R1 vorher hat, schon eher, weil das war ja noch etwas dicker, hatte kein Touch-ID und so, dann macht es halt schon wieder irgendwie mehr Sinn. Aber genau.
Also wenn ich jetzt das R2 nicht, ich meine, ich ärgere mich nicht, dass ich es gekauft habe, weil ich habe das ja wirklich für einen guten Preis gekriegt und habe da ja auch die 128 GB-Variante und sowas, also das, da bin ich rundum versorgt quasi. Ja. Wenn ich das jetzt nicht hätte und die Freundin auch noch keinen iPad Air 1, dann wäre das auch ein No-Brainer gewesen, das jetzt zu kaufen. Aber naja, so hat es für mich halt wenig No-Brainer, Sinn gemacht. No-Brainer,
wenn man sich dann halt anguckt, ne, du kriegst es ja, glaube ich, ab 700 ungefähr. Aber wenn du halt ne, die berühmt-berüchtigte Rechts-Unten-Version haben willst, dann bist du ja auch schon wieder irgendwie bei, sagen wir mal, mit den 128 GB bist du, glaube ich, schon knapp über 1000, wenn du halt Wi-Fi und Cellular nimmst, was man eigentlich auch dann haben will unterwegs. 1019 Euro. Oder wenn du dir dann wirklich die 256 Gigabyte gönnst, dann bist du halt bei 1,2. Ne? Und dann kannst du dir halt im Prinzip auch ein MacBook dafür kaufen.
Das ist schon, ja.
Wenn du jetzt noch bedenkst, du kaufst dir vielleicht auch noch das Tastaturcover und noch den Pencil. Ja. Pro Preis.
Ja, ja.
Also, ja, ich sag mal, sinnvoll ist wahrscheinlich schon, also 256, ob es die jetzt unbedingt sein müssen, weiß ich nicht. Bei einem iPad Aber die 128er würde ich mir wahrscheinlich dann auch schon kaufen.
Ja, allein wenn man vorher die 64er hatte und die halt auch schon annähernd voll war, ich meine, dann bleibt ja nichts anderes irgendwie.
Ist halt immer die Frage, was lädt man sich so alles aufs iPad drauf, ne?
Ja. Gut, Musik.
Also.
Ja, ich meine, eigentlich hat man natürlich auch vieles mittlerweile online verfügbar, aber.
Ja, klar. Vom Prinzip her, sagen wir mal, vorausgesetzt, du hast halt eine Internetverbindung, also darfst du nicht gerade Zug fahren oder sowas oder Auto. Dann kannst du natürlich auch Spotify oder Apple Music oder was auch immer nutzen für Musik und für Filme, klar, Netflix oder halt auch iTunes, wie auch immer. Ja, dann brauchst du halt nicht so viel Speicher. Aber sobald du halt anfängst, dir das Zeug irgendwie offline verfügbar zu machen, was halt durchaus auch mal sinnvoll sein kann, gerade wenn du halt wirklich mit dem Zug fährst oder mit dem Flieger unterwegs bist oder wie auch immer, oder das Ding vielleicht auch in deinem Auto hast, gibt es ja sogar auch iPad-Halter fürs Auto, wobei ich noch nicht gesehen habe, ob es auch für das iPad Pro 12,9 Zoll Halterungen gibt. So, Mario fragen, ob er sich das mal als Navi ins Auto hängt.
Was mir ja gerade einfällt, wo bleibt denn eigentlich unsere neue iPhone-Halterung, Michael? Du hast die ja gar nicht bestellt, ne?
Nee, stimmt. Ich habe
zwei Stück bestellt. Ich bin mal gespannt.
Naja. Mario, hast du eine Halterung für dein iPad Pro im Auto?
Nee, aber für mein iPhone habe ich eine Halterung.
Achso.
Ja, seit einiger Zeit, aber für das iPad Pro nicht, nee.
Wahrscheinlich gibt es auf jeden Fall was. Ich meine, wir haben ja letztens sogar gesehen, dass es einen Selfie-Stick fürs MacBook gibt. Also,
du weißt, was das war, ne?
Das war real.
Ja, ja, aber du weißt, was das in Wirklichkeit war.
Nee, wieso?
Das war vom Formel 1. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, die kriegen halt die halten den Fahrern halt dieses MacBook einfach rein, während die in der Boxenkasse sind.
Ah, okay. Kann man aber auch als Selfie-Stick
benutzen. Kann man wohl auch als Selfie-Stick benutzen, aber dafür, also wie gesagt, das ist halt so ein...
Ja, naja, also wie gesagt, ich glaube, wir kaufen uns das alle nicht und warten mal aufs Nächste.
Wie gesagt, für mich wäre halt einfach jetzt, ich meine, die iPads haben halt ja, das sagen ja auch immer viele, die haben ja mittlerweile einfach so ein Level erreicht, wo das wirklich immer nur noch marginale Detailverbesserungen sind und wo vor allen Dingen auch Leute 3-4 Jahre mit ihrem oder 3 Jahre mit ihrem iPad auskommen. Also ich meine, Melanie ist immer noch gut mit ihrem iPad 2 ausgekommen, theoretisch, außer halt eben dieser Bildschirm, der einfach fürchterlich war.
Ja.
Aber auch da, es gibt heute noch Telefone und Tablets, die weiterhin so eine Auflösung haben, die Leute auch heute noch kaufen. Also man konnte da ja alles mitmachen. Ne? Von dem her,
ja. Ich meine, ich habe jetzt auch immer noch das alte Mini, hatte ich glaube auch schon mal erzählt, in der Küche halt als besseres Radio.
Und ist deins schneller geworden seit dem 9.3.1-Update oder 9.3 generell? Weil ich könnte schwören, dass mein iPad Mini deutlich snappier geworden ist wieder.
Kann ich nicht, weiß ich nicht. Dafür benutze ich es dann zu wenig. Ich starte halt maximal eine Radio-App oder halt mal Teleboy und das war's. Also sonst mache ich damit echt nichts mehr. Das hängt halt mit so einer Halterung in der Küche und ja. Oder halt mal eine Safari-Seite, irgendwie ein Rezept oder so. Kann ich jetzt nicht sagen. Nee, aber du hast schon recht. Ich meine, das sieht man auch an den Verkaufszahlen der iPads recht gut. So ein Telefon, das wechselt man ja häufig dann doch noch alle 2 Jahre, einfach weil viele immer noch so 2-Jahres-Verträge haben und dann kriegst du halt nach 2 Jahren neues. Wobei ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen ab langsam. Bei den iPads, die kaufst du dir ja meistens so. Also vielleicht auch mal mit einem Vertrag, aber dann ist auch noch nicht sicher, ob man sich dann nach 2 Jahren extra Neues kauft oder ob man dann doch irgendwie eine Prepaid-Karte oder so reinhaut, weil die Dinger, die sind halt heutzutage so gut, wie du sagst, dass man die halt auch mal 3 Jahre oder vielleicht auch 4 Jahre benutzen kann. Ne?
Ich bin ja gestern wieder verzweifelt. Ich habe ja mein altes iPad Mini 1 sozusagen meiner Mutter gegeben Und jetzt letztens hatte ich die wieder am Telefon und habe ihr gesagt, guck mal, ich habe dir doch ein Bild geschickt, guck dir das doch mal an. Ja, ich weiß nicht, wozu ich ihn draufdrücken, keine Ahnung was. Es gibt doch da nur einen Knopf, sag ich mal, den Home-Button. Ne? Drück da mal auf den Knopf. Nee, da ist kein Knopf, nur an der Seite, da ist kein Knopf. Gestern war ich dann da und habe dann gesagt, so, wo ist denn jetzt der eine Knopf? Ja, da unten. Ja, dann drück da doch mal drauf. Erst drückst du da drauf, tut sich gar nichts, weil sie zu leicht drauf drückt. Dann drückst du da so lange drauf, dass Siri angeht. Dann hat sie irgendwann die Bilder offen, wischt dann mit irgendwie 5 Fingern über den Bildschirm, funktioniert irgendwie auch suboptimal. Dann soll sie irgendeine App öffnen, hält dann den Finger so lange drauf, dass er zum Verschieben markiert wird. Ja, dann wieder Home-Button, geht Siri wieder an. Also da denkst du, das ist das Leichteste, was es gibt. Es gibt nur eine Taste und du kannst auch rumwischen. Aber es gibt immer noch 1000 Fallen für jemanden, der jetzt das irgendwie nicht geübt ist, damit umzugehen. Echt heftig.
Ja, deine Mutter ist scheinbar nicht Apple-kompatibel.
Ja, überhaupt nicht. Das ist wirklich zum Verzweifeln. Da musst du dann immer noch ruhig bei bleiben. Das fällt mir dann echt schwer.
Das ist dann der neueste Deine-Mutter-Spruch. Deine Mutter ist Apple-inkompatibel oder so.
Voll getroffen.
Ja, da musst du halt vielleicht doch mal ein bisschen Ruhe und Zeit investieren.
Ja, wir haben uns schon verabredet. Wenn mal nicht so schönes Wetter ist, dann schreiben wir uns das mal auf. Sie schreibt sich das selber auf, Schritt für Schritt, wie man eine Nachricht abruft.
Hat sie denn irgendwo in ihrer Nähe einen Apple Store?
Nee.
Doch Köln. Ja. Doch was, oder nicht?
Ja, Köln und Düsseldorf, okay, aber das ist ja nicht in der Nähe.
Nee, sonst hätte sie natürlich auch mal da hingehen können. Die bieten so ja auch Workshop. Immer wieder kostenfreie Workshops an zu allen möglichen Dingen. So für Einsteiger halt auch.
Ja, also die an der verzweifeln.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die bieten sowas tatsächlich halt auch so speziell für ältere Leute an. Aber da will ich jetzt nicht drauf schwören. Aber auf jeden Fall bieten die halt immer wieder kostenfreie Workshops an. Was weiß ich hier, ne? Wie bediene ich halt irgendwie mein iPad, mein iPhone? Wie bediene ich iMovie oder solche Sachen halt, ne?
Ja, aber da fehlt leider das Interesse für.
Ja. Ja, das ist immer so ältere Leute von neuen Dingen zu überzeugen.
Mm.
Ich kenne das auch. Ich glaube, das kennt jeder. Und irgendwann werden wir es auch an uns selbst merken.
Das stimmt. Das merke ich jetzt schon.
Dann sagen
teilweise, auch, dass die Kinder jetzt schon machen, da habe ich ja jetzt auch schon oft nichts damit zu tun. Von uns nimmt auch keiner Snapchat, oder?
Nee.
Aber das hat eher andere Gründe. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht für sinnvoll erachten, oder?
Das sagt meine Mutter zu dem iPad auch.
Ja. Ich meine, also es bietet dir ja durchaus einen Mehrwert zu.
Ja, vielleicht Snapchat ja auch, keine Ahnung.
Ja, aber
wer weiß
ja,
das schon.
Es ist
immer im Auge des Betrachters. Okay, nächstes Thema.
Aber kann ja Stefan vielleicht gerade einmal kurz sagen, ob es denn, ob ihn die Kamera stört.
Und ob es wackelt. Aber ich habe gehört, es wackelt nicht. Zumindest nicht beim Tippen oder ähnlichem. Also man muss da wohl schon sehr feste drauf drücken, dass es quasi wackelt.
Es wackelt nicht.
Ja. Was eigentlich?
Okay, das heißt, vermutlich stürzt dann auch nicht. Und stört, naja, ich habe eine Hülle drum.
Okay. Hat er die so eine Original-Apple-Hülle? Wahrscheinlich, ne? Weil die anderen werden jetzt ja noch keine rausgebracht haben. Weil die finde ich nämlich ganz schön, bin ich auch ein bisschen traurig, dass die, also rein theoretisch müssten die ja fürs R2 auch passen, aber es ist halt natürlich nicht 100%. Zumal unten diese Löcher für die Lautsprecher sind ein bisschen kleiner geworden.
Ja, und den Smart Connector hast du ja noch und so, ne?
Ja, aber der Smart Connector ist ja eh an der Seite, wo ansonsten auch das Cover hinkommt. Also wenn du ein Smart-Cover hast, dann ist das ja genau an der Stelle, wo der Smart-Connector sonst auch wäre.
Hm.
Also rein theoretisch müsste das eigentlich passen, aber ich habe mich nicht
getraut. Gut, aber eine Hülle, da suggeriere ich damit wirklich so eine komplette Hülle vorne und hinten.
Nein, die Hülle ist hinten dieses und dann, da brauchst du ja zweierlei. Du musst du brauchst vorne das Smart-Cover und hintenrum die Hülle.
Smart-Case hieß das doch, dieses vollumfängliche von Apple.
Das gibt's aber nicht wieder.
Das gibt's nicht mehr, okay.
Das gibt's nur für, ich weiß nicht, ich glaube noch nicht mal, für irgendein Mini gab's mal welche.
Also Stefan,
es ist immer so traurig, ne? Du kaufst ja halt so ein 800, 900, 1000 Euro teures Gerät, was sich halt auch schick anfühlt, und dann packst es halt wieder in so eine billige Plastik.
Ja, aber die Apple-Hüllen, ich finde, die fühlen sich halt schon gut an. Also ich mag dieses, auch wenn sie halt ein absoluter Staubmagnet sind.
Ich meine, ich nutze halt dieses Smartcover fürs iPad. Das macht für mich auch irgendwie Sinn, weil damit kannst du es halt auch irgendwie hinstellen. Sauber machen, den Bildschirm geht damit eher so semi. Da ist zwar irgendwie so ein Mikrofaser-Vlies oder irgendwas drauf, aber das macht man dann doch lieber mit irgendwie einem Tuch oder so. Aber halt einfach, um das aufzustellen. Dafür finde ich das Cover schon gut. Und so ein bisschen halt als Staubschutz. Und du kannst halt auch immer relativ schnell und unkompliziert abmachen. Wenn du halt das iPad wirklich einfach mal in der Hand halten willst, dann finde ich das auch wieder blöd, wenn da irgendwas drum ist, was das Ding halt wieder nur schwerer macht. Also von daher.
Ich weiß noch den Moment, als ich das erste Mal nach langer Zeit, ich hatte das ja immer in dieser, habe ich jetzt gar nicht hier liegen, in dieser riesen Hülle von Feuerwehr drin. Das Ding wiegt ja leer.
Feuerwehrschlauch.
Nee, jetzt ist es so eine Hülle, ist eher wie so ein Buch, fühlt sich das fast damit an. Ist halt aus Feuerwehrschlauch, ja, aber ist halt in zum Klappen. Da hatte ich das halt immer drin, weil ich das auch eben für unterwegs dann einfach so mitgenommen habe, nur dieses Mäppchen. Und als ich das erste Mal das Gerät da rausgenommen habe, das war halt so, huch, das ist ja so leicht. Oh mein Gott.
Ja. Ich glaube, Mario will was sagen.
Ja, ich wollte sagen, was Stefan sagt hier im Chat, der ja das iPad Pro hat und bezüglich der Hüllen. Und zwar sagt er hat die Hülle vom iPad Air 1 noch drauf, interessanterweise.
Mhm.
Und zwar sagt er, weil Logitech noch schwächelt. Nächste Woche soll es dazu Infos geben. Die alte R2 Hülle gehen schon, allein deswegen nicht, weil die Magneten anders sind. Also Sleep Wake geht nicht mehr.
Okay.
Und die Original Hüllen sind ihm halt zu teuer. Und deswegen wartet er eben auf die neue Create-Hülle ohne Keyboard von Logitech.
Mhm.
Ja.
Okay. Cool. Wie heißt die?
Interessant, ne? Von Logitech die Hülle.
Create.
Ich habe jetzt übrigens mein iPhone seit ein paar Tagen mal wieder nackig gemacht. Das hatte ich ja auch lange in so einer relativ dünnen Plastikhülle, die auch soweit ganz gut geschützt hat. Nur ich habe jetzt meine Smart Turtle so ein bisschen wieder für mich entdeckt. Ach. Die hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Mhm. Und jetzt, wo ich eh fast nur zu Hause bin, habe ich eigentlich meistens mein iPhone jetzt wieder darauf kleben, weil ich das dann ja auch durchaus praktisch irgendwo hinstellen kann und ablegen kann. Und aber ich muss echt sagen, so wenn man das so in der Hand hat, das ist schon so ein bisschen rutschig. Und gefühlt neigt es dazu, noch leichter aus der Hand zu gleiten, als es das irgendwie eh schon tut. Also, ich weiß nicht.
Ja, das stimmt
schon. Aber es fühlt sich gut an.
Was sich halt auch wirklich gut anfühlt, sind diese Apple-Hüllen.
Mhm.
Also, ja, ich meine, das ist natürlich wirklich richtig schön griffig, ne?
Du meinst diese fette Akkuhülle?
Ja, ja. Zeige ich ja gerade.
Ja, das ist, was ist das denn dann? So eine Art Silikon, was dann so matt ist und rutschfest,
genau,
wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Also, es ist wirklich, siehst du hier, die rutscht halt, wenn ich die so auf der Hand liegen habe jetzt hier.
Mhm.
Nicht runter. Krach. Genau.
Kommt, springt dich die Katze an und zack.
Allerdings, wenn ich es halt so in die Hosentasche tue, dann sieht das aus wie die Sau. Weil das halt jeden Fussel anzieht.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Also,
ach so.
Obwohl die Hülle aber auch, also auch zwischen Hülle und iPhone ist mir sowas aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es da ist. Da sammelt sich dann auch immer irgendwie doch noch Dreck und Staub zwischen.
Also das ist hierbei wahrscheinlich nicht wirklich. Und hier ist natürlich auch das Gute, dass das ja innen drin auch eben diese etwas, diesen so ein bisschen wie Mikrofaser eben innen drin hat. Ist nämlich auch wichtig. Gibt nämlich viele Leute, die haben so eine normale Kunststoffhülle ums Gerät, weil sie es nachher verkaufen wollen. Und dann kommt da halt etwas gröberer Schmutz zwischen Hülle und Gerät.
Hm.
Und kratzt dann richtig schön.
Das kann ich bestätigen, ja.
Und dann verkaufst du es halt eben nachher nicht mehr als neuwertig, obwohl du die ganze Zeit eine Hülle drum hattest. Das ist hier der Freundin von Bastian noch passiert.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Aber ach.
Aber diese Logitech-Hüllen, die sehen, es gibt da eine fürs iPad Pro, finde ich gerade nur fürs große Pro. Die ist wirklich sehr, sehr schick, aber die kostet auch 70 Euro. Ich meine, es ist natürlich trotzdem noch deutlich günstiger als das Apple-Pendant an der Stelle, ne?
Muss mal in den Chat gucken.
Ja, genau.
Ist da ein Link zu dem 9,7? Warte mal.
Ach, muss ich in den Chat kommen, da kann ich nicht. Ich habe ja, hier nicht so viel Screen Estate.
Nimm, ich hab's dir geschickt.
okay.
Ich wollte doch noch gerade auch irgendwas sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, verdammt.
Das ist echt nett.
Zu dem iPhone.
Aber das steht das auch wieder für iPad Pro.
Ja, es ist ja auch für das Große, hat er ja auch gesagt. Er wartet da auf die 9,7 Zoll Version.
Ja, die habe ich auch bei Amazon gefunden gehabt. Mhm. Und meine Freundin hat sich dann auch das iPhone SE natürlich kurz angeguckt und hat wieder nur gesagt, ach Mensch, das ist ja so toll von der Größe her und das hätte ich auch lieber als mein doofes Sechser.
Ja, weiß ich Bescheid, das
ist,
ne?
Ist doch irgendwie komisch, ich finde, wenn man jetzt, man hat sich doch so an die neue Größe gewöhnt, finde ich. Jetzt wieder sowas Kleineres, das finde ich echt schwierig.
Tja.
Ja, da weißt du ja, was du zu schenken, was du schenken kannst, Thorsten. Ne? Weil das ist ja mal was, was du dir selber nicht kaufen wirst.
Vor allen Dingen kannst du es ihr dann auch in Roségold schenken.
Die kann schön meine abgetragenen Sachen hier übernehmen, ja. Wäre noch schöner.
Ist doch so günstig. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Mein iPhone ist mir nämlich letztens runtergefallen. Da habe ich nämlich erstmal einen richtigen Schock bekommen. Weil nämlich dann plötzlich oben links in der Ecke waren irgendwie so ganz komische, ich sag mal so Stippen zu sehen, als ob da irgendwie so ein bisschen, also es sah wohl so aus und ich vermute, es war auch einfach so, dass sich da so ein bisschen Kleber zwischen Display und Scheibe gelöst hat. Und dann dachte ich so, nein, scheiße, was machst du jetzt, ne? Gehst zum Apple Store oder so, hab aber nichts gemacht. Und auf wundersame Art und Weise, nach ein paar Tagen war es wieder verschwunden. Mhm. Also war es wahrscheinlich Kleber, der sich da irgendwie so ein bisschen gelöst hat und ich vermute einfach durch die Hitze dann irgendwann wieder sozusagen verschmolzen hat, dass man jetzt wieder nichts mehr sieht.
Durch welche also, Hitze?
Ja, das iPhone wird ja schon mal ein bisschen wärmer, ja, wenn man da irgendwie navigiert oder sonst irgendwas.
Dass da Kleber schmilzt? Naja, gut.
Also auf jeden Fall ist es wieder weg. Aber nach wie vor ist immer noch meine Kamera verschoben. Also dafür könnte ich ja auch nochmal eigentlich zum Store gehen.
iPhone 6?
Ja.
Da helfen sie dir im Store jetzt leider nicht mehr.
Nee, schade.
Ja. Ist über ein Jahr alt. Dann oder hast du Apple Care?
Nee, dann gehe ich zu Vodafone.
Ja, auch zwar, die werden da halt nichts machen. Aber
zwei Jahre gesetzliche.
Ja, so. Aber das ist ja nichts, wo du jetzt noch, also müsstest du ja beweisen, dass es von Anfang an war.
Ja, mache ich.
Viel Spaß dabei. Und beziehungsweise von Anfang an war und warum kommst du erst jetzt? Also hast du, glaube ich, keine Chance mehr. Also vorher haben sie es dir halt einfach ja so komplett ausgetauscht auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht jetzt im Apple Store dir das noch
kulanterweise oder so.
Ja, aber auf jeden Fall keinen Austausch mehr machen, sondern halt nur, wenn das Display-Kalibriergerät funktioniert, dann einfach das mal wieder die Kamera gerade ziehen.
Okay. Ja, wäre mir auch recht. Ansonsten. Also sagen wir so, es stört scheinbar nicht bei irgendwelchen Selfies oder so, die ich ja ständig mache.
Ständig machst du die ja, ständig. Vor allem mit dem Selfie-Stick.
Ja. Ja, so hin und wieder kann man das ja dann doch mal gebrauchen, ne?
Naja, aber, ach, jetzt habe ich meine Uhr gar nicht hier, weil ich habe mir ja das Nylon-Armband gekauft.
Doch, das hätten wir jetzt mal gerne gesehen.
Ach, ja, muss ich es eben holen. Soll ich es holen?
Wie ist es denn?
Auf jeden Fall.
Ja, hol mal. Kann ich noch kurz was zu erzählen? Ich habe nämlich jetzt gelesen, dass Apple wohl auch ein Patent angemeldet hat, wobei das, glaube ich, schon irgendwie quasi vor einem Jahr war, aber jetzt kam es halt irgendwie raus, für smarte Armbänder für ihre Apple Watch, die dann unter Umständen auch irgendwie einen Akku enthalten können oder irgendwelche Sensoren oder so. Das wurde wohl recht allgemein gehalten, wobei ich mich dann auch immer frage, ist sowas sehr allgemein gehaltenes wirklich ein Patent wert? Aber in den USA ist das mit dem Patent wohl halt irgendwie ein bisschen anders als in Deutschland. Und man muss da wohl nicht so viel nachweisen oder nicht so viel Kriterien erfüllen, wie es hier ist, um ein Patent anzumelden. Und da hat man halt so eine Zeichnung gesehen, wo dann quasi das Armband zweigeteilt war, aber dann nicht durch irgendeine Schnalle oder irgendwas verbunden wurde, sondern quasi so eine Art Steckverbindung, also so eine Art Lightning-Anschluss, USB-C-Anschluss. Ja. Wie auch immer. Also,
naja,
ob da vielleicht auch noch in Zukunft von Apple irgendwie so smarte Armbänder rauskommen oder akkuerweiternde oder Sensoren. Wie auch immer.
Jetzt muss auf die neue Uhr rauskommen, oder?
Ja, meinst du denn, da kommt eine?
Ah,
und wann?
Ja, mit dem neuen iPhone, oder?
Könnte sein. Ich meine, die alte in Anführungsstrichen, also die einzige und bis heute aktuelle, haben sie jetzt etwas günstiger mittlerweile auch schon gemacht. Weiß man nicht, also.
Wie haben sie das Armband bei Bits und so beschrieben? Irgendwie als Nylonstrumpfhose ähnliches Ding? Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, sieht sehr hübsch aus, Thorsten.
Nein, es ist
sieht ein bisschen mehr aus wie eine Uhr.
Genau, also
wie
eine normale Uhr. Einfach ein bisschen schicker
uriger.
Aus.
Und nicht sieht mehr uriger so. Aus, ne?
Ja, und es sieht halt nicht mehr so. Also, ich habe mir dieses schwarze geholt, das sieht so ein bisschen metallern aus sogar. Ist super bequem und hat halt einen klassischen Uhrenverschluss hinten. Das heißt, du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass du es verlierst.
Okay.
Ich meine, ich habe vorher auch nie Angst gehabt, es zu verlieren, aber es soll ja Leute geben, denen ist so eine Uhr mal irgendwo in den Fahrstuhlschacht gefallen.
Hä?
Freakshow-Run. Nein, dem Roddy von der Freakshow ist doch irgendwie die Uhr.
Ach so, okay.
Da irgendwo runtergefallen.
Ihm ist auch mal sein iPhone in die Havel gefallen.
Ja, generell hat er, glaube ich, Butter an den Fingern. Aber
ja.
Naja, ich finde es echt ganz schön. Und ich meine, preislich ist es halt, ne, 59 Euro für ein Armband. Auf der anderen Seite kosten aber diese Plastiken ja auch 59 Euro. Deswegen ist das ja fast günstig.
Wie ist es denn so von der Wertigkeit? Gerade so an den Rändern? Könnte es da zu Ausfransungen neigen bei so einem Nylon-Armband? Oder wie hält es an sich?
Es hält sehr gut. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie innerhalb
oder
von ein, zwei Jahren...
irgendwie billig?
Nee, gar nicht. Also, aus. Du siehst halt hier, das ist halt wirklich ein sehr dickes, massives Band, was halt auch sehr gut gearbeitet ist.
Okay.
Also ich finde das bis jetzt wirklich das schönste Armband für Leute wie mich, weil ich ja keine Ledersachen trage. Ansonsten finde ich das Hermes-Armband halt super cool, aber
es kostet
ja, und dieses tolle Stahl, wie heißt das tolle Stahlarmband?
Ja, dieses mit den, also
geklöppelte.
Dieses Bracelet-Ding einfach. Mittlerweile muss ich sagen, also ich hatte ja vorher auch eine Uhr. Wo habe ich sie jetzt? Also so eine Tissot mit einem massiven Stahlarmband. Das ist halt schon sehr unpraktisch, weil du halt ständig irgendwo gegenhaust. Also wenn du so an der Tastatur schreibst oder sowas, dann hast du halt immer irgendwie diese Uhr, die auf den Tisch haut.
Ach so, ja klar.
Und deswegen habe ich die zum Beispiel immer abgemacht. Die Apple Watch nehme ich gar nicht ab.
Okay, das Problem kenne ich auch, weil ich habe schon alleine immer Angst, wenn ich meine hier diese Citizen-Uhr halt umhabe, habe ich jetzt auch wieder abgelegt, weil da habe ich alleine schon immer Angst, dass ich mein MacBook dann halt damit verkratze.
Genau, und das musst du hier eigentlich nicht haben. Also
ja, ist halt Nylon.
Ja, aber was sie zum Beispiel auch gemacht haben, ja, die Schnalle ist aus Metall, aber was sie da gemacht haben, guck hier, die Schnalle ist halt zumindest bei mir nicht gerade unter der Hand,
sondern an einer Stelle,
wo es
sofort aufliegt.
Genau, das heißt, Auflage ist hier eigentlich weiterhin eher das.
Ja, du hast ja auch so dünne abgemagerte
Ärmchen. Ja, gut, ich habe auch so dünne abgemagerte Ärmchen, aber.
Ja.
Ja, da sind schon noch, ich bin schon in der Mitte von den Löchern nur. Geht durchaus noch ein bisschen enger.
Das ist halt irgendwie so ein Problem mit, ne, Metall auf Metall verträgt sich halt nicht so gut.
Ja, aber hier mit der hätte ich jetzt echt keine Angst. Also mit der, da sogar fast noch eher mit dem Gummiarmband, weil da unten ja auch der metallene Nupsi ist. Und hier ist halt wirklich jetzt so.
Thorsten Stefan fragt noch, ob du, also er hat ja was gelesen, dass das ungenau gefertigt sein soll. Also dass das nicht richtig einrastet. Das hatte ich auch schon mal gelesen. Man soll irgendwie aufpassen, es gibt da irgendwie Toleranzen. Hast du da auch irgendwas von gemerkt, gerade bei der 42mm
Version?
Ja.
Nee, das sitzt bombenfest bei mir. Also ich versuche auch gerade hier es rauszumachen, wie ihr seht.
Mhm.
Und das ist aber bombenfest. Also ich muss wirklich hier unten den Knopf drücken, damit ich es rausschieben kann.
Dann hast du Glück gehabt. Vielleicht.
Habe ich vielleicht Glück gehabt. Nee, aber so auch die anderen Modelle, ich habe mir die halt mal angeschaut, dann ist man fast, ärgert man sich jetzt fast, dass man das schwarze Modell gekauft hat. Weil mit den anderen Armbändern, mit der silbernen Uhr oder mit den goldenen Uhren passen halt wesentlich mehr Armbänder dazu.
Ja, ist natürlich auch blöd, wenn es die dann immer nur mit dem, sozusagen mit dem Verbindungsstück in Silber gibt. Das sieht ja dann halt an der schwarzen Uhr überhaupt nicht gut aus.
Richtig, also zum einen hier oben das Silberne und eben unten die silberne Schnalle dann auch. Also das ist,
das mit der schwarzen Version sozusagen schon etwas eingeschränkt.
Da musst du meistens auch alles, also auch die Kunststoffarmbänder, kriegst du nur das Schwarze mit einer schwarzen, mit einem schwarzen Nupsi.
Ja, Black is beautiful.
Okay.
So viel.
Mittelmarke. Haben wir noch was?
Noch einiges. Frage ist, was könnte noch interessant sein?
Dazu will ich mich jetzt nicht äußern.
Was willst du denn sagen? Nichts will er sagen.
Doch, alles natürlich.
Ja, alles.
Pizzaritze, Pizza, Brotexperte, Kultur. Seid ihr Spender?
Ja, jetzt hast du alle Themen gesagt, dann können wir jetzt aufhören.
Kultur, Thorsten, was hast du denn erlebt?
Ah ja, genau, da war ja was. Hast ja mir gesagt, du willst da ja im Podcast drüber berichten. Hast mich dann auf heute vertröstet.
Ich war, als ich im Apple Store war, gleichzeitig noch in der Ausstellung im Gasometer in Oberhausen, die da heißt Wunder der Natur.
Gleichzeitig?
Ja, danach. Davor. Davor, danach? Nicht, war davor da.
Oberhausen und Gasometer. Wunder der Natur.
Genau, das ist eine Ausstellung, die seit dem 1. März dort ist und noch bis zum 30. Dezember anhält. Man hat also noch genug Zeit, dahin zu gehen. Und da kann man sich zum einen schöne Fotos anschauen. Also da sind halt so Naturaufnahmen, beziehungsweise in erster Linie Tieraufnahmen, die auf zwei Ebenen da ausgestellt sind. Also es gibt 150 großformatige Abbildungen aus der Tier- und Pflanzenwelt.
Mhm.
Von bekannten Fotografen oder von namhaften internationalen Fotografen. Wie gesagt, das ist halt ganz cool, da durchzugehen. Das absolute Highlight ist dann aber eine Skulptur, die heißt Die Erde von oben. Das Gasometer ist ja halt so ein riesengroßer Zylinder. Und auf der dritten Ebene, in dem insgesamt 100 Meter hohem Luftraum, schwebt halt eben eine 20 Meter große Kugel. Und diese 20 Meter große Kugel ist in Wirklichkeit eine Leinwand.
Mhm.
Und wird halt von, ich weiß nicht wie vielen, steht nicht wirklich dabei, jede Menge Projektoren halt eben angestrahlt und man kann dann halt eben dort quasi die Erde mal in oder eine Art Globus mal sehen, wo allerdings eben auch das Ding dreht sich halt selber, also jetzt nicht die Kugel, die sich dreht, sondern eben die Projektion da drauf dreht sich halt und du hast halt eben die Wolkenbewegung da drauf und sowas. Das heißt, du hast so ein bisschen die Idee davon, wie sich das wohl anfühlen würde, wenn du mal die Erde von weiter weg sehen würdest.
Quasi als Astronaut im Weltall.
Genau.
Das sind ja auch irgendwie 100 Beamer oder so in den Dreh. Also auf jeden Fall ziemlich viele Beamer, alle 4K und so.
Ne? Ja, 100 Beamer hätte ich jetzt nicht geglaubt. Also
ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber müsste man sich jetzt mal
also ich hätte mal eher gesagt, dass es so, es sind so 4 von der Seite. Ja, vielleicht so 20, 30 Beamer vielleicht sind.
Ja, auf jeden Fall sind es 58 Millionen Pixel.
Genau.
Das habe ich gerade schon mal gelesen.
Hast du denn auch irgendwie so ein bisschen so ein beeindruckendes Erlebnis, dass du irgendwie gedacht hast, wie schön die Welt ist und wie klein die Probleme sind, die man
also,
wirklich hat?
Also man sieht halt so auf diesem Bild, ganz schön, dass man da ja quasi so drumherum so quasi auf so Treppen sich so hinsetzen kann und einfach so schräg nach oben gucken kann. Beziehungsweise es gibt da auch so Sitzsäcke, wo man sich drauflegen kann, dann läuft halt so ein bisschen schillige Musik. Und dann kann man halt einfach mal gucken und so ein bisschen, ach guck mal, ne? Und einfach so ein bisschen das mal auf sich wirken lassen. So dieses Gefühl, dass die Erde jetzt sonderlich zerbrechlich ist oder sowas, die hat man nicht. Was halt so ganz witzig war, ich war mit meiner Freundin zusammen dort und sie sagte dann irgendwann so, Mensch, guck mal, Afrika ist ja doch gar nicht so weit weg, wenn man sich das mal so anguckt. was es ja auch auf dem Globus nicht ist.
Kann man ja da mal Urlaub machen, ne?
Nee, nicht deswegen, sondern einfach nur, weil uns, glaube ich, so die Probleme in Afrika sind so die uns am fernsten erscheinen, finde ich manchmal so ein bisschen. Weil ich meine, da verhungern Leute und verrecken Leute, weil sie dreckiges Wasser trinken und so etwas. Das ist jetzt, glaube ich, schon viel weiter weg als irgendwie Bürgerkrieg. Ich meine, die es natürlich auch da gibt und sowas, ne? Wenn du dann halt siehst, dass es eben, ja, eigentlich an der engsten Stelle, ich meine, einfach so, weil die Relation dann mal eine andere ist, dass du halt eben siehst, oh, das Mittelmeer ist ja gar nicht so groß. Mhm. Und so im Vergleich zu dem restlichen Wasser, was es so auf der Welt halt so gibt. Also das, das war so eher das, was dabei rüberkam. Und da finde ich halt eben, hätte man, weil das muss man jetzt einfach nur auf sich wirken lassen und halt selber was daraus ziehen. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht mal weißt, wo Europa ist und wo Afrika ist, dann wäre dir auch nicht aufgefallen, dass das ja eben nur vom Stückchen Mittelmeer getrennt ist.
Meinst du, ein bisschen Erdkundewissen sollte man schon mitbringen?
Man muss eben ein bisschen viel Erdkundewissen mitbringen. Und ich hätte es persönlich jetzt sehr cool gefunden, wenn man einfach diese Rieseninstallation, vielleicht gibt es das auch und das ist jetzt aber nur im Rahmen von, was weiß ich, dass es jede 2 Stunden mal läuft oder dass es da irgendwie ein Programm gibt, was am Nachmittag dann ist oder so. Man hätte da aber ja so eine richtige Vorführung draus machen können auch. Also erstmal so ein paar Overlays, die dir halt eben zeigen, wo denn wie die Kontinente heißen, wo die Ländergrenzen sind, sowas alles mal nach und nach irgendwie einzublenden.
Mhm.
Weil dann hätte man halt eben auch was wirklich lernen können dabei.
Also ich lese zumindest auf der Webseite, dass es offene Führungen gibt und auch Audioguides. Vielleicht wird einem dann da entsprechend
viel erklärt. Ja, aber dann im Endeffekt bei dem Audioguide fehlt dir halt der visuelle Bezug. Also dann, was wollen die dann sagen?
Da kann jetzt niemand genau zeigen und auch
genau
den Punkt, ne? Klar.
Aber das wäre zum Beispiel halt eben so eine Sache. Oder auch mal so, wo denn welche Kriege sind, dass man eben auch sieht, wie nah einem gewisse Sachen halt eben sind.
Ja gut, aber das ist ja nicht die Intention dieser
eben
Ausstellung
drum, jetzt. Eben drum, da ging es eben in dieser Ausstellung eben gar nicht drum, genau.
Wie du schon sagst. Um die Wunder der Natur.
Ja, genau.
Wer guckt sich denn sowas an und was kostet das?
Also es kostet 10 Euro Eintritt für Erwachsene.
Mhm.
Für
Kinder 7 Euro.
Kinder 7 Euro, im Klassenverband irgendwie 4 Euro. Und ja, also ich sag mal zwischen 7 und 10 Euro werden wohl die meisten bezahlen. Kleiner Tipp, wenn ihr da am Wochenende hin wollt, dann kauft euch das Ticket online. Mhm. Dann könnt ihr nämlich einfach durchgehen. Und zwar quasi links an der Schlange vorbei, einfach durch. Wir haben angestanden 20 Minuten lang.
Okay.
Das war ein bisschen blöd, aber naja, wenn du dann da drin warst, da war das verdammt voll. Also es fing schon damit an, wir waren erst am Samstag da schon. Da war jetzt auch so schönes Wetter. War halt der Ostersamstag quasi. Unheimlich viele Leute unterwegs und da sind wir wieder gefahren, weil wir gesagt haben, das ist uns zu voll hier.
Mhm.
Zumal ich auch im Apple Store war, nach dem iPad Pro gefragt habe und die gesagt haben, nee, die kriegen wir erst am Donnerstag. Da habe ich sowieso gedacht, okay, ich muss die Woche eh nochmal hier hin, also können wir dann auch nochmal ein zweites Mal hinfahren. Aber auch am Donnerstag, jetzt war es echt sehr, sehr voll. Haben wir halt auch locker 20 Minuten angestanden.
Du musst bedenken, es waren jetzt auch Osterferien, ne?
Richtig, es war eine Osterferien. Es waren halt eben auch so typisch eben 2 Kinder, 2 Erwachsene oder Großeltern mit Kindern. Also ich glaube, sehr, sehr wenig Single-Paare, die sich das angeguckt haben. In erster Linie ist es halt für Kinder ganz interessant, glaube ich.
Gerade für Familien gibt es halt auch nochmal, sehe ich gerade, quasi 2 Erwachsene und maximal 5 Kinder für 23 Euro.
Okay.
Also kann man da dann auch noch mal als Familie ein bisschen günstiger rein.
Ja, Die Kinder haben alle lange Gesichter gemacht, wenn sie rausgekommen sind. Also für die war das, glaube ich, jetzt immer gar nicht so super spannend.
Nichts zum Spielen, ne?
Ja, aber so da drin, wenn du die Kinder halt erlebt hast, wie sie sich die Sachen halt angeschaut haben, also die waren jetzt nicht nur von dieser Weltkugel da irgendwie beeindruckt, sondern haben sich auch die Fotos alle angeschaut und dann hörst du immer hier, oh, boah, guck da und ja, es ist halt, ja.
Boah, ey, Alter.
Nee, und das ist halt eben genau das, was eben war.
Alle mit iPhones Fotos machen. Und
was für mich der größte Aha-Effekt war, dass ich gesagt habe, und guck mal hier, es gibt doch noch normale Menschen in Deutschland, normale Kinder, die nicht nur Call of Duty kennen, sondern die wahrhaftig nochmal hier, ob sie jetzt von den Eltern gezwungen wurden oder nicht, konnte ich halt nicht beurteilen, aber die da hingehen und sich da was angucken. So wie ich mich an meine Kindheit auch noch erinnere, dass ich ihn irgendwie mal hier und da im Museum war und da auch große Augen gemacht habe immer. Wenn du mal so Dinosaurierknochen gesehen hast oder irgendwelche, ja, weiß ich auch noch, irgendwelche Moorleichen, wo ich dann tagelang Angst vor hatte. Also einfach, es gibt wahrhaftig in Deutschland noch Eltern, die mit ihren Kindern Kultur machen. Und das hat mich echt positiv gefreut.
Meinst du, ist noch Hoffnung?
Es ist noch Hoffnung. Ich kenne ja sonst hier nur die Geschichten von Mario, wo die Kinder den ganzen Tag Call of Duty spielen.
Es ist auch ein bisschen eine Frage vom Alter, glaube ich.
Diese, ja, ich glaub, so in,
diese
so
Dinosaurier und so, die haben uns ja schon alle angeguckt, so, schon 100 Mal. Das ist schon alles vorbei. Dino-Ausstellung und
ja, wir spielen unserem
Aquazoo
Kleinen
und sonst irgendwas, das haben wir schon alles 100 Mal gemacht.
Wir spielen unserem Kleinen jetzt auch schon immer Nietzsche und Kant vor.
Man kann nicht früh genug anfangen, ne?
Genau. Und Musik natürlich von Mozart und Beethoven.
Du musst ja irgendwie ein Kontrastprogramm bieten zu dem, was du ihm sonst zeigst.
Genau, was ich dann später mache.
Was er sonst im familiären Umfeld sieht, meinst genau. du, Thorsten?
Genau.
Ja, Technik. Was sonst? Wird erstmal direkt, sobald er sich einigermaßen koordiniert bewegen kann, erstmal zum Lötkurs angemeldet und so.
Das Schlimme ist ja, Kinder werden immer genau das, was ihre Eltern nicht sind.
Ja.
Das heißt, unsere Kinder werden alle sich nicht für Technik interessieren.
Tja.
Es ist bei, ich meine, Mario kann es ja bestätigen.
Die spielen beide Fußball, mein Gott.
Ja, ja, was,
was habe ich falsch
schlimmer
gemacht?
Schlimmer kann es ja nicht kommen, ne? Genau.
Dann bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Da ich ja eine Fußballniete bin, wird das vielleicht bei mir auch so sein. Keine Ahnung. Was auch immer. Wir werden es sehen.
So, aber jetzt kommen wir zum neu bei uns, oder nein, eigentlich ist es ja ein alter, etablierter Teil der Sendung schon, der immer mal wieder zwischendurch sporadisch dabei ist, der Nerdic Cooking Part.
So. Nerdic Kitchen könnte
Nerdic man das Kitchen auch. Nennen wir es auch, genau. Also, einen Jingle haben wir leider noch nicht, aber der Michael hat Brot gebacken.
Ja, ich habe nach langer Zeit mal wieder Brot gebacken. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einer unserer früheren Sendungen erzählt, wie ja die regelmäßigen Zuhörer wissen, ernähre ich mich ja Slow Carb und da ist ja Brot eigentlich nicht so drin, wegen Weißmehl und sowas, weil da ja letztendlich Kohlenhydrate drin sind. Und es gibt aber von dem Jam 2000, der auch ein Podcast mittlerweile sehr unregelmäßig zum Thema Slow Carb macht, früher 4-Hour Geeks, heute slowcarber.de, und der hat auf jeden Fall auch mal viel rumexperimentiert und hat letztendlich da ein Rezept kreiert, rausgefunden, wie auch immer, wie man halt auch ein Slow Carb kompatibles Brot backen kann, wo dann eben kein Mehl drin ist, dafür aber sowas wie Leinsamen, gemahlene Mandeln und verschiedenste Kerne. Und eben dafür, dass das halt letztendlich doch alles zusammenhaftet, kommt da dann eben Weizenkleber rein, was eben auch unter Gluten bekannt ist. Also nichts für Leute, die damit irgendwie ein Problem haben. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen weiter mit rumexperimentiert. Ich habe ja jetzt viel Zeit und so, ne, und dann kann man ein bisschen mit rumspielen. Hab dann halt mal, er zum Beispiel schreibt er halt, da kommen 2 Päckchen Hefe rein und irgendwie habe ich überhaupt nicht dran gedacht, an diese Tütenpäckchen, sondern es gibt ja diese Würfel, frische Hefe, die man kaufen kann. Und hatte von Anfang an das da auch reingepackt und hatte dann so ein Brot halt gebacken, genauso wie es im Rezept steht. Aber irgendwie hat mir noch so ein bisschen so der Pfiff gefehlt, irgendwie so ein bisschen Geschmack. Gerade so im Nachgeschmack war das halt doch eher so ein bisschen fad, sag ich mal. Ja, dann dachte ich mir, was kannst du denn damit machen, um da irgendwie mehr Geschmack reinzukriegen? Habe ich erstmal ein Kilo Zucker reingekippt? Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Nee, aber ich dachte mir so, kam irgendwie darauf, ach, du röstest dir doch auch immer so deine Kerne an, wenn du die irgendwie in Salat packst, so Sonnenblumenkerne, Pinienkerne, was auch immer. Und da kommt halt, wie gesagt, Leinsamen kommen da rein, die habe ich angeröstet, dann habe ich die Sonnenblumenkerne angeröstet.
Angeröstet in der Pfanne einfach?
Genau, in der Pfanne, einfach so, okay. Bis sie irgendwie goldbraun waren, beziehungsweise Leinsamen ist ja an sich recht dunkel, von daher sieht man das nicht. Aber man riecht das halt nach einer Zeit. Also man sollte nicht zu lange warten, dann verbrennt es.
Aber wenn man es riecht, ist es meistens zu spät dann in dem Fall, oder?
Nee, es fängt ja erst an zu duften.
Okay.
Ne, nach so, ja, wie halt so angeröstete Kerne halt duften. Und man kann auch so einen Hörtest machen. Man hört es dann so ganz leicht so, naja, nicht brutzeln, aber so ein leichtes Zischen, wenn man diese Kerne eine Weile schon in der Pfanne drin hat. Daran erkenne ich dann zumindest auch, okay, richtige Temperatur, da tut sich schon was und dann bei den helleren Kernen sieht man es dann auch. Und danach habe ich das halt wieder so bearbeitet, wie man das halt laut Rezept macht. Und ich muss sagen, dass dann auch durchaus so ein bisschen mehr Geschmack drin war. Was ich auch noch gemacht habe, er schreibt halt, man soll da Süßstoff 2 Tabletten in Wasser auflösen. Ich habe halt anstatt des Süßstoffs mein Zuckerlight genommen, also Erythrit. Und was ich festgestellt habe, das Brot ist deutlich mehr aufgegangen und dachte ich zuerst, hängt das jetzt irgendwie mit dem Erythrit zusammen? Hab dann aber mir erzählen lassen, dass Hefen sich davon nicht ernähren können. Also ganz genau weiß ich nicht, woran es jetzt lag, dass das so deutlich mehr aufgegangen ist als das Brot zuvor. Vielleicht irgendwie durch das Rösten der Kerne, weiß ich aber auch nicht hundertprozentig, oder es war halt zufällig irgendwie ein bisschen wärmer, dass die Hefe sich irgendwie dadurch ein bisschen mehr ausgebreitet hat. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Zumindest ein bisschen mehr Geschmack schon mal reinbekommen. Was ich jetzt als nächstes nochmal machen will, ich habe dann auch irgendwann gelesen, dass quasi 2 Päckchen Hefe ist das gleiche wie 1 Würfel Hefe. Ich hatte jetzt immer 2 reingepackt, vielleicht auch zu viel des Guten.
2 Würfel Hefe für ein Brot?
Ja, genau.
Okay, ja, das ist definitiv zu viel.
Okay, ja, ich werde es auch mal nur mit 1 Würfel probieren. Also ich meine, was zu viel kann es ja in dem Sinne auch, weiß ich nicht, ob es da negative Auswirkungen geben
kann. Ja, das schmeckt man doch aber dann doch, das schmeckt doch dann total nach Hefe, oder nicht?
Konnte ich jetzt nicht feststellen.
Okay.
Aber ich werde es mal mit 1 Würfel probieren, was ich dann noch machen wollte. Ich wollte auch mal noch, bisher hatte ich Sonnenblumenkerne noch nicht benutzt. An Mohn habe ich auch mal gedacht. Dann habe ich auch ein bisschen mehr noch rumgelesen, was man denn noch so...
Aber mal ganz kurz, die Kerne.
Ja.
Da ist doch, die bestehen doch aus Stärke.
Nö, nicht unbedingt.
Sondern?
Müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe mir das auch mal alles von meinem Bruder ausrechnen lassen. Also sind teilweise komplexe Kohlenhydrate drin. Das ist schon richtig so. Aber auch da vergleichsweise wenig. Also ich müsste mir jetzt nochmal die Zusammensetzung von Leinsamen und sowas angucken. Mhm. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht genau sagen. Sind insgesamt, diese Samen sind eher fett- und eiweißlastig. Aber wie gesagt, sehr kohlenhydratearm. Mhm. Müsste ich jetzt wirklich nochmal raussuchen. Genau, was ich noch sagen wollte, ich hatte nochmal geguckt, wie man den Brot an sich so ein bisschen würziger auch hinbekommen kann und habe da dann auch rausgefunden, dass man das wohl auch ganz gut so mit Gewürzen wie Kümmel, Anis, Fenchel, Koriander würzen kann. Da gibt es dann auch so ja, kann man sich quasi, kann man auch fertig kaufen, so eine Brotgewürze-Mischung kann man natürlich aber auch selber zusammenmixen. Wollte ich noch mal ein bisschen mit rumprobieren. Dann habe ich auch gesehen, dass teilweise die Leute gerade so in Schwarzbrot auch irgendwie so Zuckerrübensirup reinmachen. Da will ich dann auch mal probieren. Man kann zumindest den Zuckerlight auch ja, karamellisieren. Ob ich das dann irgendwie auch noch in den Teig rühren kann. Also ich habe da noch so ein bisschen was vor, da noch ein bisschen weiter zu experimentieren und habe da irgendwie so ein bisschen Spaß auch dran gefunden, da ein bisschen rumzuprobieren und kann dann halt auch quasi hin und wieder mal eine Scheibe Brot essen.
Gibt es denn auch ein Rezept, was du irgendwo veröffentlicht?
Ich kann auf jeden Fall den Link zu dem Originalrezept vom Jam in die Shownotes packen. Da habe ich auch einen relativ langen Kommentar verfasst mit auch Bildern, die ich auch auf Twitter gepostet habe, verlinkt und allem drum und dran. Und im Prinzip alles das, was ich jetzt gesagt habe, nochmal in Schrift vor. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes.
Okay.
Ja. Ich bin jetzt der Brotbäcker und Thorsten
ist nicht, ich habe eine Frage. Und zwar hier an den Italiener unter uns. Ich suche nämlich das perfekte Pizzarezept.
Das ist wahrscheinlich geheim. Das hätte ich gerne
von dir, Mario. Ein altes Familienrezept, hast du da bestimmt irgendwas.
Da kommt jetzt deine Mutter wieder ins Spiel vielleicht.
Nee, die ist ja deutsch.
Ach so.
Ich muss Thierry mal fragen. Ja, der lebt nicht mehr. Ich frage mal Thierry.
Du bist ein Italiener.
Kann ich dann ja nächstes Mal, wenn was Interessantes bei ist, können wir es ja nochmal hier verlinken.
Ja, Michael isst ja wahrscheinlich eher selten Pizza.
Na, du könntest einen Pizzateig aus Blumenkohl machen, da könnte ich den Rezept geben.
Also das ist auf jeden Fall nicht italienisch. Dafür reicht meine italienische Kenntnisse.
Funktioniert schon. Also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber es soll wohl gar nicht so schlecht funktionieren. Aber wie gesagt, das kommt nie und nimmer an einen richtigen Pizzateig ran. Davon gehe ich mal fest aus.
Das ist genauso wie die Nudeln aus, waren das Zucchini oder?
Ja, habe ich letztens auch gemacht. Dachte ich auch so. Habe ich irgendwie... Wollte ich nie machen, weil dachte ich so, nee, das kann doch nicht gut sein. Hab's dann aber doch mal ausprobiert und muss sagen, also es sind natürlich keine originalen Nudeln Spaghetti, aber sie kommen schon so ein bisschen von der Konsistenz her ein bisschen ran und hatte das dann auch mit so einem, was war das denn, Pesto alla Genovese, habe ich einfach dann die Nudeln, oder die Zucchini, Zudeln, wie man sie auch immer nennen mag, erstmal so ein bisschen in den Öl in der Pfanne einfach angeschwenkt und dann Soße drüber verrührt und hat aber wahrscheinlich hauptsächlich durch die Soße einfach dann auch lecker geschmeckt. Also Pesto ist ja auch schön fettig und würzig und
hättest du auch einfach einen Löffel Pesto essen können, meinst du?
Ja, wahrscheinlich, aber du brauchst ja irgendwie Menge, die den Magen füllt. Mhm. Also, und immer nur Watte essen und O-Saft trinken ist auch blöd.
Okay.
Ja, also kann man machen, ist vielleicht auch mal so eine Alternative, die man mal ausprobieren kann. Man kann es ja auch als Gemüsebeilage im Prinzip essen. Oder halt mit in die Spaghetti packen oder wie auch immer. Mhm. Da kann man ganz viel rumprobieren. Aber du hast doch zumindest auch Pizzasoße gemacht.
Ja, aber die war leider nicht so lecker, muss ich gestehen. Das hat den Aufwand nicht so ganz, der hat sich nicht gelohnt, der Aufwand. Leider. Das war ein Rezept, das hatte der, wie heißt er denn noch, von den drei Vogonen? Also @danta heißt auf Twitter, aber wie heißt er denn in echt?
Keine Ahnung.
Wolfgang? Das ist der Wolfgang, ich glaube, es ist der Wolfgang. Hatte das mal getwittert gehabt, das perfekte Pizzasoßenrezept irgendwie von Rezeptewelt hier für den Thermomix halt. Mhm. Und ja, irgendwie, ja, es hat nicht so, es war jetzt nicht so perfekt.
Ja, vielleicht kennt ja einer unserer Hörer noch ein gutes Rezept für sowohl den Teig als auch die Soße.
Also mit meinem Teig bin ich im Prinzip ganz zufrieden. Ich glaube, das sind irgendwie 600 Gramm Mehl, 100 Milliliter Olivenöl, ein Teelöffel Trockenhefe, zwei Teelöffel Salz und noch ein Viertelliter, also 150 Milliliter Wasser. Glaube ich, das ist das Rezept. Kann ich
sagen. Aber es kommt ja auch nicht nur auf den Teig an, es kommt ja natürlich dann auch drauf an, wo du die Pizza drin zubereitest. Und so eine richtig gute Pizza, die machst du ja auch eigentlich nur, wenn du richtig Hitze hast. Ne?
Also ja, das kommt natürlich alles bei weitem nicht an die Steinofenpizza von der Pizzeria dann ran, aber es schmeckt halt schon ganz in Ordnung. Also was ich immer nicht mag, ist, wenn Leute so einen unheimlich dicken Teig irgendwie machen. Oder halt eben, was ich dir ja auch schon erzählt hatte, so dieser Extremfall, dass Leute da einfach Tomatenmark draufschmieren. Also trockener kann es ja nicht schmecken.
Das ist ja echt ekelhaft.
Ja, und von dem her, das, ja.
Ja, also es sollten schon irgendwie richtige Tomaten sein, ob jetzt passiert, gestückelt.
Wie ja, aber was ich sonst immer mache, ich tue halt einfach passierte Tomaten drauf und nur ein bisschen Salz und eben so Pizzagewürz halt, so ein paar italienische Kräuter. Das, ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich da sehr stark Sodbrennen nachkriege.
Okay. Na gut, in Tomaten ist ja eine gewisse Säure.
Ist schon sehr viel Säure drin. Und wenn das halt gar nicht gekocht ist, dann weiß ich eben nicht. Also nur diese 20 Minuten im Backofen, das irgendwie damit zusammenhängt. Weil das hatte ich jetzt diesmal, bilde ich mir zumindest ein, nicht so stark gehabt.
Weil die Soße gekocht war.
Weil die Soße genau 15 Minuten bei 100 Grad gekocht war. Aber ja, was da halt war, es kam, also bei diesen ganzen Thermomix-Rezepten, mir sind die meistens zu süß. Also ich nehme dann schon immer weniger Zucker, als da irgendwie drin steht. Aber irgendwie ist es mir am Ende immer zu süß.
Zucker.
Ja, Zucker ist auch süß. Und warum soll ich Chemie essen, wenn ich den guten, echten Zucker essen kann?
Ja, genau. Es ist auch, ja. Es ist Biochemie, um genau zu sein. Es wird ja durch Fermentierung hergestellt.
Ah, okay.
Genauso wie Bionade zum Beispiel.
Und Sojasoße.
Ja.
Naja. So. Dann.
Mal hier mit deinem Unwissen trollen. Das mögen wir hier gar nicht.
So, ja. Das andere würde ich gerne vielleicht nicht machen.
Okay, dann kann ich mit dem. Mit dieser Überleitung eben springen zu was guckst du? Weil du gerade was von Trollen gesagt hast, Michael.
Ah, okay.
Und da ist meine unbedingte Empfehlung, Guck-Empfehlung, können wir verlinken, von Linus Neumann, den Sprecher vom Chaos Communication Kongress, Chaos Communication Club, einen Vortrag, den er gemacht hat übers Trollen. Und der ist relativ aktuell und der lohnt sich auf jeden Fall zu gucken und den verlinken wir einfach. Da kann man jetzt nicht so viel zu erzählen.
Der heißt auf jeden Trolle Fall werden gucken. Trollen.
Genau. Muss man sehen.
War der, wo hat er den denn vorgetragen? Auf dem Easter Hack? So wie es aussieht. Also es war ja nicht auf dem C3. Das
das ist jetzt ganz aktuell.
Nee, EH16, Vortrag 44. Okay.
Alles klar. Ihr habt den beide geguckt?
Nein.
Nee, bisher noch nicht.
Ja, also ich meine, ich finde das ja gerade bei ihr, kennt ihr schon, was guckst du?
Mhm.
Solltet ihr ja als allererstes mal mit gutem Beispiel vorangehen, ne? Ich meine,
ja, wir gucken uns das auf jeden Fall jetzt an.
Da, du hast okay,
uns das
ja
jetzt empfohlen, dann werden wir uns
das. Ja, weil euch hatte ich das, glaube ich, schon mal empfohlen.
Nein.
Oder?
Na. Ja, doch.
Mir nicht.
Aber ich hab's erstmal ignoriert, weil ich noch andere Sachen
gucken. Okay, du hast noch was anderes zu gucken. Was hast du denn zu gucken?
Genau.
Jetzt kommt wieder so ein Geheimtipp wie House of Cards.
Das habe ich doch hier gesehen bei Amazon, ne?
Ich habe eigentlich zwei Sachen. Also, Beats gucke ich immer noch, aber das habe ich ja schon öfters erwähnt. Was ich jetzt geguckt habe, nicht live, aber in unserer hervorragenden Mediathek, die auch, ja, länger als 7 Tage bei Bedarf irgendwas vorhält. Eine neue, naja, wobei eigentlich nicht mehr wirklich neu, aber die neueste Folge von Sherlock, die schon die kam schon auf BBC am 1.1. und ARD hatte die jetzt am 28.3. ausgestrahlt. ich denke mal, Sherlock, die Serie dürfte den meisten auch bekannt sein, ne? Ähnlich wie House of Cards.
Am 28.03., das ist über 7 Tage her, richtig?
Nee, noch nicht.
Okay.
Morgen erst. Also schnell ne? Und so weiter. Heute vielleicht letzter Tag, aber man kann sich das ja auch vielleicht woanders angucken. Bei iTunes oder so. Auf jeden Fall, bisher gab es ja 3 Staffeln. Und die nächste offizielle Staffel, die lässt ja dann auch noch so ein bisschen auf sich warten. Aber ja, BBC hat da quasi jetzt, die zahlen das ja, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Genau, ist auch direkt die Sendung von BBC. Und die haben jetzt so eine Sonderfolge oder wie man sie auch, oder Spezialepisode rausgebracht. Die Braut des Grauens heißt die Folge und wie gesagt, die kam jetzt bei uns synchronisiert am 28. März und die habe ich mir mal angeschaut und ich habe ja auch die anderen 3 Staffeln gesehen und muss sagen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Episode war, aber sie war auf jeden Fall auch ganz gut und das Besondere ist so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber sie spielt halt nicht in der Zeit, in der Sherlock im Normalfall spielt, also in unserer Zeit, sondern spielt dann irgendwie 1895 in dem Jahr. Und da spielen dann aber die bekannten Charaktere alle mit, die sehen dann vielleicht ein bisschen anders aus, ne? Natürlich 1895. Und ja, lösen dann auch wieder einen ganz interessanten Fall.
Ist also eine komplett abgeschlossene Folge. Normale Sherlock, genau. Ja, so eine Staffelgeschichte auch, ne, wo dann sich ja ein Gegner über die komplette Staffel erstreckt.
Ja, es ist ja zum Teil, also es gibt 3 Staffeln, jede Staffel hat 3 Episoden. Es gibt ja aber auch gewisse, sag ich mal, Feinde, Bösewichte, wie auch immer, die sich über mehr als eine Folge, über eine mehr als eine Episode auch erstreckt.
Sagte ich ja gerade. Normal ist es bei Sherlock ja so, dass es eben nicht ein abgeschlossener Fall immer ist, sondern es ist ja ein Handlungsstrang, der über mehrere Episoden hinweg
geht. Sagen wir so, sie fügt sich letztendlich an die letzte Episode von Staffel 3 auch wieder an, ist aber wohl so erstmal nicht zur Staffel 4 zugehörig. Müsste ich jetzt dann noch mehr verraten,
okay,
um ja, das gut. Richtig aber einzuordnen.
Guck's mal und dann.
Und bei wer streamt es, ist es nur bei Maxdome, Fui und bei Videolot jeweils für 9 € zu haben. Also da ist Verfügbarkeit nicht so gut.
Und nicht bei iTunes, wundert mich jetzt, aber.
Wer streamt es, gibt es hier nicht an.
Meine ich.
Nicht bei iTunes, nicht bei Amazon, nicht bei Netflix.
Okay.
Tolle Tipps, ja, die du uns hier gibst.
Ja, warum nicht? Ne? Schnell noch in die Mediathek.
Ja, bis wir das hier veröffentlicht haben.
Ja, heute Abend. Ist doch klar.
Okay. Dann beeilen wir uns.
Genau.
Aber ist es in der normalen Mediathek, ist es doch nicht abrufbar?
Habe ich nicht nachgeguckt. Muss ich ja sagen.
Ja, das ist natürlich jetzt ein toller Tipp, wenn das jetzt keiner gucken kann außer mir. Ich meine...
Ja, kann ich ja auch nichts für.
Also Edgepad, ich habe übrigens was Tolles gesehen, aber...
Ja, es muss es ja irgendwo geben. Also, es gibt es ja auch scheinbar bei 2 Diensten.
Ich suche gerade mal einmal hier kurz.
Wie findet man das denn bei Fair Streamt? Ich finde da nur die 3 Staffeln.
Staffel 0
ich hab,
ist das.
Ich habe die Braut des Grauens noch eingegeben. Sherlock, die Braut des Grauens, weil du das ja noch genannt hast.
Genau.
Gibt es in der Mediathek nicht.
Zählt dann als Film, okay.
Okay, dann löschen wir halt einfach, oder wir gehen nochmal zurück am Anfang und sagen, bitte jetzt skippen dieses die Kapitelmarke. Guter Tipp, aber nicht zu gucken.
Wir können ja mal kurz auf Amazon gucken, vielleicht gibt es das da ja als DVD oder Blu-ray, dann...
Ja, das kriegt man hier auch raus, glaube ich, mit dem...
Genau, da kann man sich zum Beispiel sogar als Special Edition auf DVD kaufen für 12,99 oder auch auf Blu-ray für 12,99. Also
pfui, Datenträger. Das will keiner. Aber wenigstens wäre es theoretisch möglich.
Gut.
Können wir es doch drin lassen.
Genau. Eigentlich müsste ich auch noch eine neue Kategorie jetzt schon wieder aufmachen, nämlich was hörst du? Aber ich habe das jetzt einfach mal hier mit zu was guckst du gepackt. Man kann sich ja auch die ganze Zeit einfach so ein Episodencover angucken. Und zwar, das wird vielleicht auch Thorsten freuen, wenn er es noch nicht wusste bisher, wobei Spotify hast du ja nicht, aber du hast ja Apple Music und seit einiger Zeit werden da jetzt auch die drei Fragezeichen veröffentlicht.
Die drei Fragezeichen.
Und zwar schmeißen die jetzt immer mal 10 Episoden dort in die Dienste rein. Ich glaube, weiß ich nicht, wöchentlich oder alle paar Wochen, sodass auf jeden Fall bis Ende des Jahres dann alle 180 Folgen ohne Specials online abrufbar sein sollen.
Also Spotify hatte vor einiger Zeit schon die TKKG-Folgen alle ins Angebot aufgenommen. Ich auch gelesen. Genau, und jetzt kommen noch die drei Fragezeichen dazu. Allerdings eben nicht der komplette Katalog direkt, wie du ja sagtest, sondern es kommen halt immer ein paar Folgen dazu, so wöchentlich, genau. Ne?
Jeden Freitag laut Sony Music.
Ja, jetzt hoffe ich nur, dass die auch mal nach Apple Music kommen. Dann würde ich mich ja drüber freuen. Aber
also zumindest in dem Heise-Artikel, den ich dazu gelesen hatte, steht hier, das Label nennt explizit Apple Music, Deezer, Google Play Music, Napster und Spotify.
Als was?
Ja, als Dienste, wo diese Folgen veröffentlicht werden sollen.
Okay, dann gucke ich doch mal gerade, ob es Apple Music vielleicht schon gibt, weil dann wäre es natürlich wirklich toll.
Ja.
Ich meine, ich habe eh alle Folgen.
Boah, du hast doch schon alle,
ja,
oder nicht,
aber Thorsten? Für die Folgen, die noch so kommen.
Die kommen dann in einem Jahr und dann noch ein bisschen später quasi.
Das stimmt natürlich. Aber ich müsste dann nicht mehr meinem Bruder irgendwelche, du weißt schon, die sich dann da.
Diese Upload, genau. Download-Arie, die du da hattest. Hattest du das hier erzählt?
Ja, ja, hatte ich erzählt.
Ah, okay. Ja, stimmt. Nee, aber wie du schon sagtest, sowas wie TKKG oder Fünf Freunde, die gibt's ja schon länger.
Moment, aber es gibt tatsächlich schon Folgen.
Papagei ist schon da.
Ja.
Der Superpapagei, die hatte ich noch als Kassette früher. Ja, ihr mit euren Lochkarten, ich weiß. Ihr hattet die noch als Lochkarten.
Allerdings, was ich ja total abgefahren finde, die gibt es in, das sind, 80 Tracks.
Okay.
Das ist immer eine Minute und 7 und so weiter unterteilt.
Ja, ne? Ja, genau.
Komisch, ja. Ne?
Ich denke, wegen der Ausschüttung von, weil sonst, wenn das als One-Track wäre, dann wäre das ja genauso viel wert, wie wenn ich einmal Lady Gaga gehört habe.
Ach so, okay. Du meinst, sie kriegen für jeden kleinen Track kriegen die Knete.
Richtig.
Freudscher Versprecher.
So. Ich hätte jetzt noch gedacht, bei Spotify oder so gibt es ja auch die kostenlose Version, dass man dann immer nach X-Tracks wieder Werbung einblendet oder so.
Kommt vielleicht noch dazu, aber hier gibt es wirklich allerdings, so, wollen wir hier alle Alben angucken, also Folge 1, Folge 2.
Ja, es müsste ja dann schon so mindestens 10 Folgen geben.
Ja, doch, stimmt. Folge 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mhm.
Und es gibt ein paar Sonderfolgen.
Okay.
Ja, das ist doch mal ziemlich cool. Gucken, ob TKKG auch schon da ist. TKKG gibt es scheinbar auch schon. Nee, gibt es noch nicht. Da sehe ich zwar gerade auch ganz viel, aber das ist scheinbar von mir.
Mhm.
Nee, doch, ja. doch. Auch TKKG ist jetzt bei Apple Music schon. Ja,
siehst
du. Weil nämlich auch wieder hier mit 40 Tracks sogar relativ aktuelle Folgen. Oder sind von TKKG jetzt sogar vielleicht auch alle da?
Oder ist
es
vielleicht
Es sind alle da. Nee, es sind alle da. Mensch, das ist ja mal hier. Wenn ich da mal auf Alben gehe, dann habe ich hier 100. Nee, nicht. Doch. Es geht bis Folge 188 hoch.
Ich habe auch Folge 195, sehe ich hier auch.
So. Da kann man tatsächlich eine Weile, ja, stimmt. Dran zehren.
Nee, das ist ja wirklich, wirklich genial. Also.
Ja, hätte ich das mal, kennt ihr
fehlt
schon.
Nur noch SpongeBob.
Scheinbar kannte das ja noch niemand.
Doch, ich habe es auch letztens gelesen, aber ich habe nicht diesen Heise-Artikel gelesen, sondern woanders und habe gedacht, naja, das dauert ja wahrscheinlich noch. Also ich wusste nicht, dass die immer 10 Stück jetzt freitags veröffentlichen.
Also ich hatte das mit TKKG, das hat ja auch Cashy geschrieben gehabt. Allerdings nur Spotify. Ich hatte da jetzt von Apple Music nichts gelesen gehabt. Mhm. Und mit 3 Fragezeichen. Das wanderte jetzt auch vor kurzem durch Twitter bei mir. Aber na, ist ja wirklich genial. Ja. Vor allem genial ist ja, wenn man dann sich mit Workflow so eine kleine einen Workflow gebastelt hat, der ein zufälliges Album eines ausgewählten Interpretens abspielt. Weil, was du ja dann machen kannst, ist, du legst dich abends in dein Bettchen und drückst dann auf, also das ist so ein Ritual, ich meine, jetzt ist wieder seelischer Striptease gerade, aber als Kind hatte ich dann noch so das Ritual, wenn ich nicht einschlafen konnte, dann wurde eine Kassette aufgelegt. Eigentlich wurde jeden Abend, das war, glaube ich, eigentlich so ein allabendliches Ritual, dass eine Kassette aufgelegt wurde und ich dann aber nicht wusste, welche Kassette das ist und dann quasi versucht habe zu raten, welche Folge das denn ist.
Naja.
Und, aber einfach, ich meine, wenn du halt 195 Folgen hast, du suchst dir jetzt ja nicht aus, heute höre ich mal Folge 76 oder sowas. Sondern du willst einfach nur irgendeinen Scheiß hören, damit du dein Gehirn ausstellen kannst, damit du einschläfst. Und da habe ich mir dann ja diesen Workflow für gebastelt, der halt eben einfach dann ein zufälliges Album auswählt und das dann von Anfang bis Ende spielt. Das heißt so ein Klick und dann habe ich einen Knopf für 3 Fragezeichen und einen für TKKG und da drücke ich dann abends drauf und dann geht's los. Gibt es denn vielleicht auch, wo wir jetzt gerade dabei sind, weil das wäre für Michael dann demnächst mal eher interessant, so Benjamin Blümchen oder sowas.
Oder, ja doch, genau, Bibi Blocksberg eher weniger, aber vielleicht auch
ich denke, der soll nur Kant hören und solche Sachen. Haben wir doch eben drüber gesprochen.
Als ob. Und tatsächlich, Leute, muss ich sagen, dass scheinbar
mal einschlafen, das klappt.
Nee, da gibt's ja den Einschlafen-Podcast.
Also scheinbar auch Benjamin Blümchen auf Apple Music.
Echt? Wow. So richtig hier von Folge 1 bis?
Ja. Und auch da nicht in so 128 Einzeltracks, sondern in 12 zum Beispiel hier.
Gucken wir nochmal. Benjamin Blümchen, Künstler bei Spotify. Da gibt es mindestens auch eine Folge. Ja, es gibt mehrere Folgen auf jeden Fall auch. Folge 1. Benjamin Blümchen als Wetterelefant. Ja,
die Terror! Dum, 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 dum. Nee, aber du kennst ja noch dum, 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 dum.
Also genau, die ganz alte Musik. Naja, tatsächlich. Also ich hatte damals auch einige Kassetten davon. Gab es noch so Kassettenkoffer, wo man die dann alle schön säuberlich einsortiert hat.
Das ist ja echt abgefahren, dass es das jetzt auch auf Apple Music gibt.
Ja.
Mensch.
Ja, hat sich für dich der Podcast schon gelohnt.
Ja, ich bin jetzt mal direkt weg,
Mario.
Und hör jetzt mal schön Benjamin Blümchen.
Vielleicht auch was für deine Söhne, vielleicht ein bisschen zu spät, aber Benjamin Blümchen als Fußballstar, Folge 19.
Okay. Ich werde es mal versuchen.
Vielleicht mal so ein bisschen so als Kontrastprogramm zu Call of Duty.
Wenn ich mal wieder vor denen einschlafe, dann werde ich dir das mal unterjubeln.
Ja, probier es mal. Ach ja, ja, schön. Was ist denn
Thorsten
hier
mit... ist jetzt mit, weg.
Ja, ich bin hin und weg.
Haben wir noch was?
Ich kann ja noch mal ganz, ganz kurz so die Spielefahne hier hochhalten. Ich bin ja schockiert, dass
das... Erstmal, Moment, ich war im Kino. Moment.
Ach so, okay, ja, dann ziehe ich das zurück.
Und zwar war ich in Batman vs. Superman.
Ah, ich war auch im Kino. In Batman vs. Superman.
Echt? Okay.
Ah, und ich bin da extra nicht reingegangen in Batman vs. Superman.
Also der
ich
hat
war
ja
mit
sehr,
Sascha über Ostern drin.
Der hat ja sehr schlechte Kritiken, muss man sagen. Und ja. Ich habe ihn mir trotzdem angeguckt und habe jetzt auch nicht viel erwartet. Einerseits muss ich im Nachhinein sagen, die hatten voll und ganz recht mit ihren Kritiken. Andererseits habe ich auch durchaus was Gutes in dem Film hier und da mal gefunden. Also ist jetzt auch schwierig, drüber zu reden, ohne viel zu spoilern irgendwie. Wie fandst du ihn denn?
Es war ja schon, also ich fand vor allen Dingen, dass es ja durchaus auch gesellschaftskritisch war. Ne? Also ich meine, man hat ja, also zumindest habe ich das daraus interpretiert auch. Ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber im Grunde genommen könnte man ja sagen, dass da durch so ein bisschen Propaganda oder wie man es auch immer nennen will, zwei Leute, sprich Batman und Superman, gegeneinander aufgehetzt wurden, obwohl sie ja eigentlich ursprünglich gar keinen Grund hatten, irgendwie sich zu bekämpfen.
Ja, ich persönlich glaube, dass dieser Film für richtige Comic-Liebhaber einerseits ein Schlag ins Gesicht war, weil die mit diversen Sachen darin absolut nicht zufrieden sein werden. Auf der anderen Seite, die aber auch den Film wesentlich besser verstanden haben als wir jetzt. Mhm. Also ich
ja, das kann sein.
Auch jetzt im Nachhinein mich noch ein bisschen mit beschäftigt und ich glaube, der nächste Film, der rauskommen soll, ist ja Justice League, der von DC kommen soll.
Ja.
Also, heißt er nicht Injustice dann oder sowas?
Oh, ich habe ein paar Trailer auch davor gesehen, aber...
Ja, aber ich glaube, also der kommt halt Kino für, also Justice League Kino.
Kommen ja durchaus noch so 2-3 Filme dieses Jahr.
Ja, wobei die waren halt alles Marvel-Trailer sonst. Justice League irgendwann.
Ja, die heißen.
Ja, genau. The Justice League kommt 2017 wohl raus. Justice League Part 1. Ich finde diese Crossover halt immer alle sehr schwierig. Weil bei Marvel ist es jetzt ja so, dass in den Filmen, die nach Avengers stattfinden, auch immer noch Bezug auf den Vorfall bei Avengers genommen wird.
Naja, klar, da kommt ja jetzt demnächst auch nochmal Captain America Teil 3, ne?
Ja, genau, wo dann eben auch irgendwie ein Spider-Man ja plötzlich da mit bei ist und sowas, hat man ja im Trailer schon gesehen. Während bei DC es normalerweise, glaube ich, so ist, dass die eben nicht dieses eine Universum irgendwie sich teilen, sondern es normalerweise ist, dass die alle für sich existieren, die ganzen Comic-Welten, und es eben nur so Spezialfolgen mal gibt, wo eben diese Crossover drin steht. Ich bin echt kein Comic-Nerd, deswegen verzeiht mir, wenn ich da gerade Quatsch erzähle irgendwie. Aber weil, ja, jetzt kann man ja auch nichts, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Handlung von Justice League eventuell vor dem Batman vs. Superman waren und da vielleicht dann irgendwie Sachen passieren, warum die so spinnefein sich sind.
Ja, weiß man nicht genau.
Weil das wird jetzt eben, also ich meine, klar, der Titel heißt Batman vs. Superman, man weiß, dass die scheinbar irgendwas miteinander haben, aber das wird jetzt in dem Film nicht so richtig beleuchtet, warum die sich denn nicht mögen.
Ja, also wie gesagt, ich hatte halt das Gefühl, dass die da hauptsächlich gegeneinander aufgehetzt werden, aber ich kenne jetzt halt auch die ganzen Comics nicht. Ich gucke mir halt immer diese Filme auch ganz gerne an, weil man, zumindest kenne ich die meisten dieser Helden halt früher auch von den Zeichentrickserien, ne? Das gab es ja auch alles schon irgendwie mal als Comicserie in den 80er, 90er. Und von daher gucke ich mir diese Filme halt auch immer ganz gerne an. Ich hatte mir dann auch noch den letzten X-Men, der jetzt auch schon 2 Jahre alt ist. Ich glaube, 2014 kam der. Der kam jetzt vor kurzem auch noch im Fernsehen. Ich hatte ihn mir dann, war das auf Netflix, wo ich ihn mir, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn mir angeguckt habe. Auf jeden Fall habe ich ihn mir angeguckt. Ich habe hier auch irgendwie 3 Streaming-Dienste. Und den fand ich eigentlich auch noch mal ganz gut. Da kommt ja jetzt, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder spätestens auch nächstes Jahr, kommt ja dann auch wieder ein neuer X-Men raus. Und bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, dass der Captain dann auch immer noch lebt. Also Picard. Also der, wie heißt
dass
der nochmal mit richtigem Namen?
Lebt.
Genau, ja.
Verdammt.
Irgendwas mit P oder so? Nee. Ach. Ich und Namen. Patrick Stewart.
Patrick
genau.
Stewart, genau.
Danke, ja. Stefan.
Irgendwas mit P, ja. Das ist ja recht.
Siehst du, war doch richtig.
Irgendwas anderes war auch noch im Chat.
irgendwas anderes.
Oder warum hat Mario auf den Chat verwiesen?
Weiß ich jetzt nicht.
Weil der Stefan auch über den Film hier gesprochen hat, wo ihr euch gerade drüber unterhaltet.
Er sagte, Luther hetzt sie aufeinander. Oder Luther?
Nein,
Martin
Luther.
Luther?
Lex Martin Luther. Luther.
Ja, genau. Das sieht man ja auch im Film.
Der muss ja dann im Vorfeld noch wesentlich mehr gehetzt haben, als man das jetzt so mitkriegt. Und auch Batman ist ja durchaus so, wie man ihn nicht aus anderen Batman-Filmen kennt. Gefiel mir zum Beispiel ganz gut.
Ich musste mich auch erstmal sehr an den neuen, oder was heißt an den neuen, an den Alfred in dem Film gewöhnen.
Ja, gut, der war doof.
Man den aus den anderen Batman-Filmen noch kennt, ne? Dann war das schon irgendwie eine Umgewöhnung. Aber nochmal eine Frage, hast du den in 3D oder in 2D
gemacht? Ich musste ihn leider in 3D gucken, weil er nur in 3D lief hier bei uns.
Ja, bei uns auch. Und ich habe mich dann auch wieder gefragt, warum, wozu 3D?
Ja, vor allen Dingen, du hast halt hier echt so viel Doppelbilder gehabt und es ist, er hat wirklich...
Also, dass du trotz Brille mal das Verschwommene gesehen hast.
Ja, genau.
Ja, das ist mir zwischendurch auch aufgefallen. Dachte, vielleicht liegt's an mir und meiner Hornhautverkrümmung oder so.
Nee, das ist irgendwie... Ja, es ist halt... Werden wir wohl nicht wieder los. Da kann man halt 3,50 Euro mehr nehmen.
Ja, wobei, kleiner Schwenker Richtung Fernseher. Samsung und LG gehen ja jetzt schon den Weg, dass sie bewusst wieder 3D aus ihren Fernsehern rauslassen. Ne? Also nur noch in ganz wenigen Serien bieten sie diese Features überhaupt an. Also man könnte fast sagen, 3D auf Fernsehern für zu Hause ist tot oder ist halt auf dem absteigenden Ast. Also das hat sich scheinbar nicht so wirklich durchgesetzt. Im Kino sieht es vielleicht nochmal wieder anders aus.
Ja gut, im Kino ist halt so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch. Ich meine, sicher gehen die Leute in die 3D-Filme, weil sie halt in 3D laufen.
Ja.
Aber wenn jetzt wenn der gleiche Film im gleich großen Kino einmal in 3D, einmal in 2D laufen würde, bin ich mir sicher, dass auch sehr viele Leute in die 2D-Variante gehen würden. Weil es einfach viel angenehmer ist. Du brauchst ja keine Brille zu tragen und die meisten Filme gewinnen halt auch nichts. Ja, ja.
Wenn du jetzt so ein, weiß ich nicht, alles steht Kopf Zeichentrickfilm hast, den guckst du dir vielleicht lieber in 3D an.
Ja, in dem Fall macht es aber auch eher Sinn. Also eben Comic oder so. Kommt
drauf an.
Ja, generell, Animationsfilme funktionieren halt in 3D, aber...
Ja, ich meine Avatar damals in 3D, das war halt irgendwie so, das war ja einer der ersten, wenn nicht der erste, ich weiß nicht mehr genau. Da kam das irgendwie auch noch ganz gut rüber, aber bei vielen Filmen habe ich immer den Eindruck, so, die machen 3D um des 3D-Willens. So.
Ja, wie gesagt, es ist einfach halt, dann sind die Tickets halt teurer und...
Ja, genau. Also ich hatte jetzt auch wieder noch so ein paar Kinogutscheine und im Kleingedruckten steht dann halt immer so, ja, aber wenn 3D, dann 3 Euro Aufschlag oder so, ne?
Genau.
Und das ist halt, es ist oftmals wahrscheinlich einfach gar nicht nötig, die Filme in 3D zu zeigen, weil du gewinnst dadurch nicht wirklich viel.
Und teilweise halt echt eher noch fast das Gegenteil, dass du halt einfach diese negativen Effekte halt hast, wie verschwommene Bilder und Doppelbilder und dass du teilweise Schrift nicht lesen kannst, dass du dann ein Auge zumachen musst, um überhaupt die Schrift zu lesen und sowas. Also das ist... Ach, guck mal, hier habe ich es endlich gefunden, was ich gesucht habe, glaube ich. Es gab mal, um nochmal kurz auf das Batman-Thema zurückzukommen, es gab mal eine Zeichentrickserie auf ProSieben.
Wie hieß die?
Ich meine, es ist dann, wenn die es jetzt ist, die ich hier gefunden habe, die heißt halt Batman The Animated Series von 1992 bis 1999. Das müsste wahrscheinlich die sein. Gucken, wie viele. Ja, gibt's ein paar
Staffeln. Da gab es in der Fernsehzeitschrift dann noch eine Brille, ne?
Ja, die war in 2D. Da gab es kein 3D. In 3D früher gab es nur Tutti Frutti mit der Brille.
Dann konnte man die Leute nackt sehen, ne?
Da konnte man 3D sehen.
Ach so.
Ja. Da musste man aber so eine Brille haben.
Damals. Ja. Hat noch einer was gesehen? Oder auch nicht gesehen? Sonst habe ich noch was gespielt.
Mensch, du.
Ja, ich werde jetzt hier noch zum Gamer in meiner Elternzeit. Naja, ich
hatte ja letztes Mal eine Xbox, verdammt.
Nein, sowas mache ich nicht. Konsole kommt mir nicht ins Haus. Außer vielleicht ein Atari 2600. Oder den würde ich noch nehmen. Schenkst du mir ein?
Atari aber fast, 2600.
Ja, das war doch so der Atari damals, wo dann auch Pong und so drauf rauskam. Mhm. Naja, fast so alt wie der Atari ist ja auch Diablo 2. Da hatte ich ja beim letzten Mal auch schon drüber erzählt, dass da jetzt neue Patches rausgekommen sind. Und jetzt über Ostern war Sascha bei mir und da haben wir dann halt auch mal ein bisschen wieder Diablo 2 aufleben lassen. Eigentlich wollten wir auch noch Warcraft 3 spielen, aber da sind wir irgendwie dann nicht mehr so richtig zugekommen. Dafür haben wir dann mal wieder Diablo 2 angespielt und zumindest mal so den ersten Akt wieder durchgespielt. Und jetzt spielen wir hin und wieder auch mal abends noch ein, zwei Stündchen, dass wir da mal wieder irgendwie durchkommen. Und was soll ich sagen? Es sieht scheiße aus, macht aber immer noch Spaß. Also, wobei jetzt, die müssen eigentlich schon wieder einen neuen Patch rausbringen, weil es hat sich zum Beispiel ein Bug irgendwie eingeschlichen, dass man seinen Begleiter oben links in der Ecke als Symbolbild nicht immer sieht. Und das hat halt den Nachteil, du kannst zwar über einen Hotkey trotzdem sein Inventar öffnen und ihn ausrüsten, du kannst aber nicht ihn mit Tränken im Notfall versorgen, weil du die mit der Maus aufs Bild ziehen musst. Und das geht halt im Moment manchmal nicht, weil das Ding einfach durch diesen Bug nicht eingeblendet ist. Also wird es hoffentlich bald von Blizzard dann irgendwie noch Patch 1.14b oder so geben, der das dann wieder fixt. Ist jetzt, sag ich mal, in den ersten Leveln und ersten Akten nicht so von Relevanz, aber wenn gerade die Leute, die das halt, sag ich mal, professionell spielen oder wie man es auch nennen mag, die dann da ständig Baal-Runs und Diablo-Runs und so machen, die müssen dann da auch ihre Begleiter immer wieder heilen können und so. Von daher ein bisschen doof, dass sich da jetzt irgendwie sowas eingeschlichen hat. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber sie haben ja auch gesagt, der Patch, der jetzt rauskam, wird nicht der letzte sein. Also kann man darauf hoffen, dass da in Kürze was kommt. Und man darf vielleicht auch gespannt sein, was da in Zukunft noch alles so kommt. Und nochmal ganz kurz an der Stelle gesagt, das Spiel ist von 2000, wir haben 2016 und es gibt, glaube ich, nicht viele Hersteller, die so lange ihre Spiele supporten.
Nee, da ist Blizzard schon echt fantastisch, was das angeht.
Ja. Genau, also kann man durchaus mal wieder installieren und läuft jetzt auch auf El Capitan.
Yay. Oh,
das ist natürlich schon mal
und auf,
ein Pluspunkt.
Und auf Windows 10, wenn man das möchte.
Aber wer möchte das denn? Ich finde Diablo so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun könnte. Weil eben gerade dieses, dass man sich, wenn man sich verskillt hat, nochmal neu anfangen darf und sowas. Also
ja, Moment. Zum Thema Verskillen, das ist glaube ich schon seit Patch 1.13 so bei Diablo 2. Du kannst jetzt einmal pro Schwierigkeitsstufe deinen Charakter resetten. Bei Andara oder wie die heißt, im ersten Akt geht das. Ich weiß jetzt
nicht. Aber einmal pro Schwierigkeitsstufe, das heißt also einmal pro Durchspielen.
Genau, einmal auf Normal, einmal auf Hölle, einmal auf Albtraum.
Mhm.
Und auf jeden Fall im Ladder-Modus auch kriegst du bei jedem Boss quasi so eine Essenz und wenn du alle 4 Essenzen gesammelt hast, kannst du dann mit dem Horadrim-Würfel, glaube ich, die zusammenfügen und kannst darüber dann auch wieder deine Skills resetten.
Okay.
Also es geht nicht beliebig oft, aber weil das würde das Spiel natürlich auch total verzerren, dann könntest du ja vor jedem Endgegner neu skillen. Das wäre
ja gut, halt kannst du bei blöd. Diablo 3 halt, ne?
Ja. Aber das geht doch auch nicht einfach so, oder?
Doch,
du
doch.
Musst, ja?
Du kannst mittendrin, du kannst sogar im Kampf, solange die keine Abklingzeit haben, kannst du sogar die Skills verändern.
Okay. Ja, gut, das. Also kann man natürlich auch so machen, aber man muss sich dann halt bewusst sein, dass natürlich das Spiel dann, das hat halt Auswirkungen auf Spiel, ne? Da muss man vielleicht irgendwie an den Werten der Bosse und Gegner wieder höher drehen, um das wieder so ein bisschen auszugleichen. Weiß ich nicht. Also ich finde es okay. Also ich finde es erstmal gut, dass sie das da nach Jahren überhaupt noch reingepatcht haben, dass man es überhaupt machen kann. Weil das war halt schon scheiße, ne? Du hast dich halt irgendwie, hast das Spiel vielleicht neu gestartet, kannst dich noch nicht so aus, hast geskillt, dann kam vielleicht auch irgendwie ein Patch, der die Stats irgendwie verändert hat, dann war dein geskillter Charakter quasi für den Arsch. Und so kannst du halt zumindest dann, wie gesagt, einmal pro Schwierigkeitsstufe oder über diese Essenzen nochmal reskillen. Das ist schon ganz gut. Ja, aber ne,
also solltest ist mal, halt aber hast du mal Diablo 3 gespielt?
Ja, ja, ich hab das ja auch. Ich hab
warum
ja auch
spielst du denn lieber Diablo 2 als Diablo 3?
Ja, so der alten Zeiten wegen.
Okay.
Mal. Ja, ich klar, wir könnten auch Diablo 3 wieder oder nochmal spielen oder weiterspielen, wie auch immer. Das kann man ja ziemlich endlos spielen auch. Ne?
Also, ja, du hast ja nachher die Kopfgelder und sowas.
Naja, genau. Also wahrscheinlich werde ich das irgendwann auch nochmal spielen, wenn es dann halt auch so gut gereift ist, wie Diablo 2 jetzt.
In 16 Jahren spielst du dann auch nochmal.
Ja, genau. Nee, ja, also es gibt natürlich auch hier irgendwie so Mods und so, womit du dann auch Diablo 2 in Full HD oder weiß ich nicht, Retina-Auflösung spielen kannst. Allerdings dann immer mit der Einschränkung, dass du es dann natürlich nicht im Battle.net spielen kannst. Oder wenn du es doch irgendwie kannst und Blizzard das irgendwie erkennt, dann wirst du halt gebannt. Mhm. Weil es halt als Cheat gilt und weil es dann verboten ist. Logischerweise. Ja.
Ja, also ich habe The Division durchgespielt. Und das ist halt lustig, weil eigentlich kann man so ein Spiel ja nicht durchspielen, weil es ja ein MMO ist, aber ich habe so das Gefühl, dass da gerade nicht mehr viel Spannendes wartet auf mich und werde jetzt erstmal es zur Seite legen, bis jetzt irgendwann im April das erste Add-on rauskommt und der erste Content-Patch und dann nochmal weiterspielen. Und jetzt nächste Woche kommt ja auch Quantum Break raus und dann werde ich erstmal das durchspielen.
Hm. Okay.
Und der Mario?
Der hat nichts Erwähnenswertes gespielt.
Aber der hat ein tolles Kennt ihr schon.
Hat aber ein Kennt ihr schon, was ich jetzt schon vor, weiß nicht, vor zwei Podcasten mir aufgespart hatte sozusagen und das jetzt ziehen kann. Und wir werden das verlinken. Das ist NSFW, Not Safe for Work, sagen wir mal so. Die Kunst mit Raketen, Diktators. Vielleicht kennt das der eine oder andere schon. Wir verlinken jetzt einfach mal schöne Bilder von Diktatoren. Kann man sich einfach mal drüber lachen.
Der Link nur in den Shownotes, nicht in den Kapitelmarken.
Ja, besser ist das, sonst
okay.
Kommt unser Podcast nicht mehr zu Apple.
Ja, das war's aber schon. Gut.
The Dictators, ja. So, ich glaube, sonst hat keiner einen, ne? Sonst kennt.
Nee,
mein Kennt ihr schon, habe ich ja quasi schon vorweggenommen. Bezüglich Hörspiele bei diversen Streaming-Diensten und sonst im Moment nichts wirklich Neues, Spannendes.
Also einen habe ich hier noch und zwar den, ich benenne ihn jetzt einfach mal so, den kennt ihr schon von Stefan aus dem Chat, nämlich wenn die 3D-Filme auf dem Fernseher nerven, sich einfach eine 2D-Brille basteln, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmst du halt 3D-Brillen, vertauscht die Gläser, also die zwei linken und die zwei rechten, und dann siehst du halt den Film in 2D.
Genau, oder
nicht im Fernsehen, sondern im Kino. Wenn ich es gerade so richtig verstehe.
Es gibt tatsächlich sonst auch, wenn man das professionell haben möchte, gibt es von von LG die
Hier ist dann quasi die 2D-Brille, um aus 3D wieder 2D zu machen.
Also, weil es gibt auf den LG-Fernsehern gibt es so ein Splitscreen-Modus, kennt man ja, ne?
Mhm.
Und da gibt es halt eben so einen Trick, dass man einfach dann 3D einschaltet, mit links, rechts oder oben, unten 3D, was dann dazu führt, dass halt leider das Bild ein bisschen verzerrt wird, aber dass dann theoretisch das linke Auge den linken Spieler sieht und das rechte Auge den rechten Spieler.
Mhm.
Was mit einer normalen 3D-Brille ein ziemlicher Brainfuck ist. Und wenn es einen gibt, der das schafft, so zwei, dann irgendwie mit zwei Controllern irgendwie zwei Unterschiede, das wäre cool. Aber nein, der Trick ist halt dann, dass man genau solche Brillen eben nimmt. Und zwar nennt sich das Feature Dual Play. Und eben so eine Dual Play Brille sieht quasi genauso aus wie eine normale 3D-Brille, aber ist halt eben genauso, wie Stefan das ja gesagt hat, einfach hat halt, also es sind ja eine Polarisierungsfilter drin und bei diesen Dual-Play-Brillen hast du dann halt eben links und rechts jeweils die gleiche Polarität und dann hast du zwei verschiedene Brillen, womit dann eben der eine nur das linke Auge und der andere nur das rechte Auge sehen kann. Und die könnte man sich halt eben auch bei Amazon normal kaufen.
Okay. Gut, so der Hack aus zwei Brillen, die man aus dem Kino hat, die man wahrscheinlich entweder kostenlos oder für 1 Euro bekommen hat, ist natürlich dann vielleicht der günstigere Weg.
Ja, ist aber nicht so einfach, weil wie machst du das? Also, weißt du, du musst ja dann das Zeug da irgendwie... Gibt's
bestimmt Anleitungen im Internet dafür.
Ja gut. Weil ich habe mal dran gedacht, ich habe mir meine alten Brillengläser letztes Mal mitgeben lassen, als ich mir neue Gläser habe reinmachen lassen. Die habe ich jetzt immer noch im Schrank liegen, weil die wollte ich mir eigentlich mal in so eine 3D-Brille reinkleben, dass ich nicht immer zwei Brillen aufsetzen muss.
Aber warum lässt du dir nicht einfach so einen Filter auf deine Brillengläser drauf machen?
Wo kann man das denn machen? Aber dann brauche ich ja eine komplette Brille dafür.
Ja, aber das geht doch bestimmt. Das muss es geben.
Suchen wir für das nächste Mal raus.
3D-Brille mit Sehstärke oder sowas.
Habe ich tatsächlich schon lange gesucht, habe ich nie gefunden.
Okay, das ist eine Marktlücke.
Ich habe so ein Aufsteckding extra deswegen, was ich dann immer an, aber das passt halt auch an meine Brillen nie dran, weil ich habe ja immer so einen etwas markanteren Rahmen. Deswegen habe ich noch so eine, die ich eigentlich für den Sport nur noch benutze sonst, also nie. Und da habe ich dann eben eine 3D-Brille rausgemacht.
Okay.
Also es scheint da doch vereinzelt was zu geben, aber da müsste man halt mal genauer nachschauen.
Ich glaube sogar, meine Freundin nimmt immer eine dieser 2D-Brillen mit ins Kino. Fällt mir gerade so auf.
Tja, siehst du mal.
Weil sie das nämlich auch immer so nervt.
So oft guckst du sie also an.
Das sehe ich ja nicht.
Ja.
Okay. Weil das war dann auch tatsächlich schon mal so, dass wir zu Hause einen 3D-Film geguckt haben, wo sie dann die 2D-Brille aufgesetzt hat. Dann gesagt hat, kann ich auch einfach 3D ausmachen, wenn dich das so sehr stört. Dann habe ich es halt ausgemacht.
Also mag gut, ausmachen ist ein gutes Stichwort.
Wir müssen noch 3 Minuten hinkriegen, dann haben wir wieder eine glatte Zahl.
Ja, wir machen
nee, diesmal lassen wir aus.
Diesmal machen wir nicht.
Glatte Zahlen sind doof. Du kannst ja noch ein bisschen rauschen oder sowas.
Geh doch nochmal raus.
Ich geh nochmal raus, genau.
Wir haben lange keinen Rauschmeißer mehr gehabt. Vielleicht fällt noch einem ein Rauschmeißer ein.
Haust du da mal noch irgendwie einen Rauschmeißer rein?
Ach nee. Tschüss.
Jut.
Okay, tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Kann ich auf Stopp drücken?